Wir können anfangen. Danke, Herr, für den neuen Morgen. Danke für die Frische, die du uns schenkst, für die Kräfte. Danke für das gute Wort Gottes. Wir beten, dass du uns auch heute Gnade und Gelingen schenkst, dass wir einen aufnahmebereiten Geist haben und dass du uns deine Wahrheiten in deinem Licht zeigst. Amen. Heute kommen wir zu Römer Kapitel 5, Vers 12. Wir sind immer noch in dem Abschnitt über das Wesen des Heils. Und dieser Abschnitt hatte begonnen in Kapitel 3, Vers 21. Der geht bis Kapitel 5 am Ende. Kapitel 3, Vers 21 war A, die Beschreibung des Heils. Allein aus Glauben wird man gerecht gesprochen. Groß B war dann Kapitel 4, die Bezeugung des Heils aus dem Alten Testament, wo gezeigt wird, die Rettung ist, oder Rechtfertigung ist nicht durch Gesetz, nicht durch Werke, nicht durch Beschneidung, sondern allein durch Glauben, aber jetzt aus dem Alten Testament belegt. Dann jetzt in Kapitel 5, in den ersten Teil hatten wir das Ergebnis der Rechtfertigung, Friede und Sicherheit. Und jetzt in Kapitel 5, Vers 12 bis 21 haben wir die große Auswirkung des Heils auf die ganze Menschheit. Und in Paulus wird in vier Schritten einerseits die große Not des Menschen und die große Tat Gottes andererseits darstellen. Also die große Not des Menschen und die große Tat Gottes. In vier Schritten. Zuerst wird er zeigen, das Problem ist sehr ernst. Und dann wird er zeigen, eine Gegenüberstellung, die Heilstat Christi bewirkt unendlich viel Größeres als der Fehltritt Adams. Und dann ein Vergleich. Die Tat von dem einen hat Auswirkungen auf die vielen. Und dann das Gesetz kam hinzu, um zu zeigen, wie ernsthaft das Problem der Sünde ist, Vers 20 bis 21. Ich habe an der Tafel das aufgeschrieben. Ich habe gerade festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Hier ist der Vergleich und oben ist der Kontrast. Also braucht man zwei, bitte, in der Mitte. Also hier haben wir oben den Kontrast, eine Gegenüberstellung. Und hier haben wir einen Vergleich. Wenn man die Bibel studiert, ist es gut, wenn man solche Texte, wie wir jetzt dann lesen werden, wenn wir solche Texte haben, dann schaut man sich an, was wird hier gegenübergestellt und kann sich dann in zwei Spalten das aufschreiben. Das ist eine Hilfe zum Verständnis. Wollen wir aber zuerst den Text lesen, möchte jemand gerne den ganzen Abschnitt bis Vers 21 vorlesen. Vers 12 bis Vers 21.
Deswegen, gerade wie durch allen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und wie die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen durchdrang, auf welchen sind alle Sünde gut. Denn in der Zeit bis zum Gesetz war die Sünde wohl in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo nicht Gesetz ist. Jedoch herrscht der Tod wie ein König von Aaron bis Mose auch über die, die nicht in die gleiche Vertretung. war vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe des einen Menschen, Jesus Christus, überreich gegen die vielen. Und nicht wie durch den einen, der sündigte, ist die Gabe, denn auf der einen Seite führt das Urteil aus dem einen Fehltritt zur Verurteilung, auf der anderen die Gnadengabe aus vielen Fehltritten zum rechtfertigen Urteil. Denn infolge des Fehltrittes des einen der Tod durch den einen als König herrschte, werden vielmehr die, die das Übermaß der Gnade und des Gerechtigkeitsgeschenks empfangen, im Leben als Könige herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also dann, wie es durch einen Fehltritt zu einer Verurteilung für alle Menschen kam, bekommt es auch durch die eine gerechte Handlung zu einer Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Denn gerade so, durch das Nichtgehorchen des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht werden, so werden auch durch das Gehorchen des einen, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz kam aber daneben hinzu, damit der Fehltritt zunehme. Aber wo die Sünde zunahm, wurde die Gnade überreich, damit gerade so wie die Sünde im Tode als König herrschte, so auch die Gnade als König herrschte durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Vielen Dank. Also wir gehen das jetzt ganz langsam durch. Dann wird es klarer. Wenn man das erste Mal liest, ist es ein bisschen viel und ein bisschen schwierig auf einmal. Aber wir sollen ja ganz bewusst immer wieder lesen und das gegenüberstellen. Also zuerst einmal die Verse 12 bis 14. Das Problem ist sehr ernst. Paulus beginnt hier in Vers 12 einen Satz, den er nicht fertig sagt. Das habt ihr gemerkt, oder? Vers 12, deswegen, gerade so, wie es durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen durchdrang, auf welchen hin alle sündigten. Und jetzt erwartet man den zweiten Teil des Satzes, oder? Der Satz geht eigentlich, wird dann in Vers 18 wieder aufgegriffen. Man könnte ihn so ergänzen. So kam auch durch einen Menschen die Rechtfertigung und das Leben zu allen Menschen, oder? So wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde kam, so kam durch einen Menschen, nämlich Christus, die Rechtfertigung. Wie durch einen Menschen dann der Tod die Folge war, oder? Durch die Tat des einen Menschen der Tod die Folge war, so durch die Tat des anderen Menschen, Jesus Christus, das Leben zur Folge hatte. Also, aber das wird er in Vers 18 wieder aufgreifen. Aber Vers 13 bis 17 schiebt er sozusagen noch einige Gedanken ein. Aber das macht Paulus öfters. Er beginnt einen Satz, dann kommen ihm ganz wichtige Gedanken und dann greift er den Satz nochmal auf und vollendet ihn dann. Also, durch einen Menschen, das ist Adam, kam die Sünde in die Welt hinein, sagt er hier. Das war der Sündenfall Adams. Seit dem Sündenfall gibt es die Sünde in der Welt. Und durch die Sünde der Tod. Der Adam, der Tod zog ein, der Tod kam an dem Tag, als Adam sündigte, und zwar in doppelter Weise kam der Tod, nämlich in geistlicher Weise und in leiblicher Weise. Der Tod, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Das geschah in zweifacher Hinsicht. Der Tod drang durch, der geistliche Tod sozusagen, denn das geistliche Leben heißt Verbindung mit dem lebendigen Gott, der das Leben ist in Person, oder? Und wenn man von Gott, dem Leben, der das Leben ist, getrennt wird, dann ist das Tod. Und es gab hier eine Trennung, es starb etwas innerlich bei Adam. Diese Verbindung zu Gott, diese Abhängigkeit, zu der er erschaffen war, da starb etwas. Aber auch körperlich drang jetzt der Tod hindurch in seinen Körper. Da zog der Tod ein und ab diesem Zeitpunkt begann Adam zu sterben in physischer Hinsicht. Das heißt, der Körper wurde jetzt zu einem Körper, der in Richtung Tod tendiert und schlussendlich dann alles absterben wird. Das war bei Adam so. Jetzt sagt er hier, und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen durchdrang. Also auf diese Weise ist der Tod nicht nur zu Adam gekommen, sondern zu allen Nachkommen Adams ebenso. Der Mensch wird geboren in die Welt und er kommt, stellt fest, dass er nicht diese Verbindung zu Gott hat. Die Verbindung ist getrennt. Der Mensch kommt unerlöst auf die Welt. Er kommt nicht schuldig auf die Welt. Ein Baby hat nicht die Schuld, hat nicht gesündigt, das Baby. Weil es nicht gesündigt hat, ist es nicht schuldig. Aber es kommt dann dazu, dass das Kind sündigen wird. Die Sünde als Tendenz ist vorhanden und dann irgendwann bricht es durch als Tat und dann wird der Mensch schuldig.
Dann heißt es dann in Psalm 51, was liegen Sie in Schuld, bin ich geborgen und in Sünde habe ich meine Schuld.
Gute Frage. Nicht, dass er Schuld hätte. Nicht, dass er. Wo war das? Psalm 7?
Psalm
51, Vers 7. Steht hier Schuld bei euch. Naja, das hebräische Wort Ungerechtigkeit muss nicht unbedingt jetzt persönliche Schuld heißen. Wenn es Schuld heißt, dann kann es nur die Schuld der Mutter sein, nicht die Schuld des Babys. Wenn es nicht Schuld heißt, sondern Ungerechtigkeit, in meiner Übersetzung steht Ungerechtigkeit, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, dann zeigt es einfach auch, dass der Mensch Ungerechtigkeit hat, dass er die Tendenz zur Ungerechtigkeit hat. Denn das Baby hat tatsächlich nicht gesündigt, das wissen wir alle. Kein Baby kommt auf die Welt als schon bereits gesündigt habend, oder? Geht nicht. Das Sündigen geht erst, das ist eine Tat, das sind Taten, Sündigen. Ungerechtigkeiten tun. Das heißt, wir müssen Stellen, die schwierig sind, müssen wir im Lichte der Stellen, die klar sind, betrachten. Und gerade Römer 5 gibt uns hier schon Antwort. Es gibt nämlich die Sünde als Tendenz in uns, die Sünde als Kraft in uns und es gibt die Sünde als Tat. Die Sünde als Kraft, die ist immer schon da, seit dem ersten Tag der Geburt. Aber die Sünde als Tat ist noch nicht da. Das geschieht erst dann, wenn ich tatsächlich sündige. Und Gott wird den Menschen nicht verurteilen für die Tendenz der Sünde, die er hat, sondern er wird ihn verurteilen für die Taten. Das haben wir in Kapitel 2 schon gelesen. Das Gericht ist aufgrund von Werken. Das heißt, wenn Gott also den Menschen richtet, dann richtet er ihn für das, was er getan hat. Nicht für das, für die Tendenz, die er in sich hat, zum Sündigen hin. Wir werden jetzt hier feststellen, hier wird immer wieder von Sünde dann die Rede sein, als Einzahl. Bis jetzt war immer von Sünden die Rede oder Sünden wurden aufgezählt, gewisse Sachen wurden aufgezählt, was der Mensch getan hat. Und da wurde dann von Vergebung gesprochen, dass Jesus Christus die Sünden vergibt, Gnade und so weiter. Aber jetzt geht es einen Schritt tiefer. Jetzt wird nämlich über die Sünde als Kraft, als Tendenz gesprochen. Es gibt ein Gesetz, ein Kraftgesetz. Ja, wir werden das in Kapitel 6 und 7 noch sehen. Also wir haben ja verschiedene Gesetze auch in der Natur. Wenn ich das fallen lasse oder wenn ich es auslasse, fällt es runter. Und dieses passiert immer wieder. Da ist eine Kraft, die zieht das nach unten. Und wir nennen das, weil das immer wieder geschieht, weil das eine beständige Sache ist, nennen wir das eine Gesetzmäßigkeit. Also hier ist ein Kraftgesetz, das zieht, eine Kraft zieht nach unten. Wir sagen Schwerkraftgesetz. Und Bei der Sünde ist es auch so. Der Mensch hat etwas in sich, eine Tendenz, ein Kraftgesetz oder eine Gesetzmäßigkeit, die ihn zum Sündigen veranlasst. Aber erst in dem Moment, wenn er persönlich sündigt, erst dann ist er wirklich schuldig. Ja, es kommt ohnehin. Wir gehen jetzt den Text entlang, es wird ein bisschen klarer. Die Stelle, die möchte ich mir gerne noch ansehen. Ja?
Sieht es denn aus mit der Erbsündenlehre? Sag ich
dann auch Erbsünde ist das Gleiche. Erbschuld gibt es nicht, Erbsünde schon. Erbschuld, Schuld kann man nicht übertragen. Wenn ich schuldig bin für etwas, dann ist mein Sohn nicht schuldig, den ich zeuge. Aber die Sünde als Kraftgesetz, als Tendenz zum Sündigen, das wird vererbt. Das ist von Adam auf seine Nachkommen vererbt worden. Also es gibt eine Erbsünde, aber nicht eine Erbschuld. Die katholische Kirche hat hier eine falsche Lehre. Die katholische Kirche lehrt die Erbschuld und das ist falsch. Deshalb meinen ja die Katholiken, man muss die Kinder möglichst schnell taufen, damit sie befreit werden von der Erbschuld. Das ist ein Unsinn. Das lehrt die Schrift nicht. Außerdem wird man nicht durch die Taufe befreit von Schuld, das ist ein anderes Thema. Das ist die zweite Ehelehre. Aber die Erbsünde als Tendenz, als Gesetzmäßigkeit in uns, das uns zum Sündigen hin treibt, das ist da. Das ist seit der Sünde Adams. Und hier steht, und das ist wieder eine Frage der Übersetzung jetzt, ich weiß nicht, wie Schlachter das übersetzt hat und Elberfelder, aber hier steht, am Ende von Vers 12, der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Jetzt kommt was. Auf welchen hin alle sündigten. Manche übersetzen, weil alle sündigten. Wie heißt es in der Schlachter? Weil alle gesündigt haben. Der Tod ist nicht deshalb durchgedrungen zu allen, weil alle gesündigt haben. Paulus hat ganz klar gesagt, dass der Tod zu allen hindurchgedrungen ist, weil Adam gesündigt hat. Der Adamstod, Adams Sünde, brachte den Tod zu allen Menschen. Das ist das, was ganz klar die Schrift lehrt. Einer sündigt und der Tod kommt zu allen Menschen. Der Tod kommt nicht deshalb zu allen Menschen, weil alle Menschen gesündigt haben. Nein. Zuerst ist der Tod da. Zuerst ist der Tod da, durch Adam. Und jetzt kommt der Tod zu allen Menschen. Und aufgrund dessen, weil sie tot sind, sündigen sie. Auf welchen hin? Das griechische Epho, Epi wieder. Wieder dieses Epi. Auf welchen hin? Alle sündigten. Ich gebe zu, es gibt griechische Fälle, wo dieses Epi auch so kausal übersetzt werden kann. Aber wenn etwas übersetzt werden kann und nicht muss, dann muss man schauen, wie kann das noch übersetzt werden und wie wird es überhaupt hauptsächlich übersetzt. Und dieses Wort hier, Epi, heißt auf etwas hin. Auf die Tatsache hin, dass der Tod jetzt gekommen ist. Deshalb sündigen wir. Alle Menschen sündigen deshalb, weil wir tot sind. Das heißt, von Gott abgeschnitten sind, vom Leben abgeschnitten sind. Das heißt, der Übersetzer hat es manchmal schwierig. Er hat mehrere Möglichkeiten zu übersetzen, jetzt weiß er nicht, wie soll er übersetzen. Manchmal muss der Übersetzer lange studieren und überlegen, hier wäre es nicht dem Kontext entsprechend, wenn wir hier mit weil übersetzen. Hier müssen wir so übersetzen, auf den Tod hin. Also, auf welchen hin alle sündigten. Der Tod kam, jetzt werden alle Menschen tot geboren, das heißt getrennt von Gott geboren, und deshalb sündigen sie. Irgendwann dann, sobald sie groß genug sind oder alt genug sind zum Sündigen. Das Baby kann noch nicht sündigen. Also, wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod in die Welt kam, und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen kam, weil sie alle von Adam abstammen. Auf welchen Tod hin alle sündigten. Also der Mensch sündigt nicht wegen dem Gesetz, sondern der Mensch sündigt, weil er tot ist. Hier sehr wichtig. Der Mensch ist ein Sünder, unabhängig vom Gesetz. Das Problem der Sünde liegt viel tiefer, mein lieber Jude und lieber Judenchrist. Das Problem der Sünde liegt viel tiefer. Die Sünde entsteht nicht erst durch die Übertretung des Gesetzes. Vers 13. Denn bis zum Gesetz war die Sünde wohl in der Welt. Bis zum Gesetz war die Sünde schon in der Welt. Aber Sünde wird nicht angerechnet, im Sinne von wird nicht erkannt. Ja? Angerechnet jetzt, er spricht jetzt nicht von dem, was Gott eines Tages richten wird. Denn Gott hat ja auch die Menschen zur Zeit Noahs gerichtet, obwohl sie kein Gesetz Mose hatten. Also nochmal, Sünde wird nicht angerechnet in dem Sinn, dass man es nicht erkennt, wo kein Gesetz ist. Du kannst es nicht aufgrund des Gesetzes jetzt den zur Verantwortung ziehen, weil kein Gesetz da ist. Aber trotzdem waren diese Menschen Sünder und sie waren schuldig. Was ist passiert? Wir brauchen nur lesen. 1. Mose 5, 6. Was lesen wir? Die Menschen haben sich verderbt. Sie haben böse gehandelt. Und was sagt Gott? Gott muss sie richten. Aber Gott ist so gnädig und gibt auch eine Möglichkeit, dem Gericht zu entkommen. Er sagt, schau, geht in die Arche. Und wer dann nicht gehorcht und nicht in die Arche geht, der wird gerichtet. Sünde wird nicht angerechnet, wo kein Gesetz ist. Also seitdem der erste Mensch sündigte, gibt es den Tod. Bei Adam gab es ein Gebot, das ist übertreten worden. Die anderen Nachkommen Adams, die haben jetzt nicht ein Gebot gehabt, dass man von dem Baum nicht essen darf. Die waren schon außerhalb dieses Gartens. Aber sie sind alle im Wesen zu Sündern geworden, das heißt mit der Tendenz zur Sünde. Und sie haben gesündigt, wie wir erfahren, wenn wir die Sintflutgeschichte lesen. Das ganze Menschengeschlecht hat sich verderbt. Und ohne ein Gesetz zu haben, ohne das Gesetz des Mose zu haben. Und jetzt kommt dann nachher natürlich dann dieses Argument, das ist ein sehr starkes Argument, wenn der Mensch ohne Gesetz ein Sünder ist, warum sollten wir dann nicht ohne Gesetz gerettet werden? Das Gesetz ist nämlich nicht ein Heilsmittel. Die Juden haben gesagt, das Gesetz, das ist es. Das Gesetz ist das Entscheidende. Musst du das Gesetz halten und wenn du das Gesetz hältst, dann bist du durch, dann bist du gerettet. Nein. Das Gesetz ist kein Heilmittel. Das Gesetz kann dich nicht retten, weil du ein Sünder bist im Wesen, durch und durch. Und schon damals gab es kein Gesetz, von der Zeit von Adam bis zu Mose herrschte der Tod. Vers 14. Jedoch herrschte der Tod wie ein König, ja? Von Adam bis Mose, auch über die, die nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Kommenden ist. Der Tod herrschte über alle Menschen. Und weil der Tod über alle Menschen herrschte, deshalb haben sie dann gesündigt. Aber auch über die, die nicht mit der gleichen Übertretung gesündigt hatten wie Adam. Der Tod herrschte ohnehin. Unabhängig von einem Gesetz und unabhängig von dem, wie sie lebten, es herrschte der Tod. Und deshalb haben sie gesündigt. Und haben sich verderbt und Gott hatte richten müssen und so weiter. Also die Not ist sehr groß, die Not ist geografisch groß, in der ganzen Welt verbreitet, die Not ist zeitlich groß, in der ganzen Geschichte verbreitet. Sünde und Tod sind weltweit und geschichtlich weit verbreitet. Es gab damals noch kein Gesetz, deshalb konnte man das jetzt nicht feststellen, wie stark, wie schlimm sündig der Mensch eigentlich ist. Aber der Tod war da. Und der Tod ist die Folge von der Sünde. Seit Adam. Also Paulus will hier feststellen, dass der Mensch von Adam her auf jeden Fall ein Sünder ist. Und zwar ohne Gesetz ein Sünder. Ein Sünder, und weil er ein Sünder ist, deshalb sündigt er. Ganz wichtig, der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Es ist nicht so, dass der Mensch ein Sünder ist, weil er sündigt. Du siehst einen Apfelbaum. Gell? Siehst einen Apfelbaum. Dann fragst du, was ist das? Ja, das ist ein Apfelbaum. Wieso weißt du das? Oder warum ist das ein Apfelbaum? Sagst du, das ist ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt. Nein, nein, nein. Im Frühling ist es auch ein Apfelbaum. Das ist ein Apfelbaum, weil er ein Apfelbaum ist. Und er trägt Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Er ist nicht ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt. Und genauso ist es mit der Sünde. Der Mensch ist ein Sünder, nicht deshalb, weil er sündigt. Nein, sondern der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Weil er ein Wesen hat, das ihn zur Sünde hinbringt und drängt und zur Sünde hervorbringt. Man muss nur warten. Das sagt ja auch Epheser 2, Vers 3. Wir waren Kinder des Zorns von Natur. Epheser 2, Vers 3 spricht von dem Tod. Da ist hier Tod in Übertretungen. Epheser 2, und ich lese vor. Epheser 2, ihr wart tot in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten. Und wir waren von Natur, jetzt kommt es, wir waren von Natur Kinder des Zorns. Von Natur heißt von Geburt an. Da ist ein Baby, es ist schon ein Kind des Zorns, aber es bekommt noch nicht den Zorn Gottes zu spüren. Warum? Es hat noch nicht gesündigt. Aber warte nur eine Zeit lang. Irgendwann wird dieses Kind anfangen zu sündigen. Und dann verdient es den Zorn. Also in der Anlage ist es vorhanden, das Sündigen. Jetzt, Paulus geht weiter in Vers 15 bis 17, beschreibt er jetzt, die Heilstat Christi bewirkt unendlich Größeres als der Fehltritt Adams. Und jetzt stellt er gegenüber, was Jesus Christus getan hat, ist um vieles größer als was Adam getan hat. Was Adam Negatives getan hat, Christus hat unendlich viel Größeres positiv getan. Vers 15, jedoch nicht wie der Fehltritt, so auch die Gnadengabe. Denn wenn durch den Fehltritt des einen, des Adam, die vielen starben, so war vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die Gabe des einen Menschen, Jesus Christus, überreich gegen die vielen. Hier haben wir wieder den Beleg, dass das richtig war, was wir in Vers 12 gesagt haben. Hier haben wir es. Er sagt hier, wenn durch den Fehltritt des einen die vielen starben. Durch den Fehltritt Adams sind die vielen, nämlich alle Menschen, die von Adam abstammen, durch den Fehltritt des Adams sind alle Menschen, die von ihm abstammen, gestorben. Der Tod regierte. Jedoch nicht wie der Fehltritt, so auch die Gnadengabe. Also, wenn schon der Fehltritt was Schlimmes war, um was viel, viel Herrlicheres, viel, viel Größeres ist die Gnadengabe durch Jesus Christus. Also, wenn der Fehltritt, durch den Fehltritt Adams kam der Tod, aber um wie viel mehr kam durch die Gerechtigkeit Jesu Christi, durch die Gabe Jesu Christi, durch die Gerechtigkeitstat Jesu Christi, die herrliche Gabe. Die Gabe der Gnade Gottes. Hier also die Gegenüberstellung, was ich an der Wandtafel aufgeschrieben habe. Ein Fehltritt bei Adam, ein Fehltritt und der Folge war, viele sterben. Hier bei Christus eine Gnadengabe. Viele erhalten reichlich Gnaden. Die Gnadengabe, Jesus Christus gibt sich selber hin. Er stirbt für uns. Und dann wird die Gnade reich für alle, die von ihm abstammen. Wir haben hier zwei Häupter. Adam, das Haupt der einen Menschheit, und Christus, das Haupt der anderen Menschheit. Von Adam stammen wir alle ab. Von Christus, die an ihn glauben. Vers 16. Und nicht wie durch den einen, der sündigte, ist die Gabe. Das ist ein großer Unterschied, sagt er. Nicht wie durch den Adam, der sündigte, ist die Gabe. Denn auf der einen Seite, bei Adam, führte das Urteil aus dem einen Fehltritt zur Verdammnis, zur Verurteilung, zum Tode verurteilt. Eine Sünde und der Tod kam. Auf der anderen Seite führt die Gnadengabe aus vielen Fehltritten zur Rechtfertigung, zu dem Urteil der Rechtfertigung. Also, Adam hat einmal gesündigt, das Urteil war Tod. Tod für viele. Jesus Christus hat eine Sache, eine Tat getan am Kreuz für uns, wo er sich selbst gegeben hat. Eine Liebestat für uns. Und wir kommen dadurch aus vielen Fehltritten zur Rechtfertigung. Das Ergebnis ist Rechtfertigung aus vielen Fehltritten. Vers 17 noch einmal, oder noch weitergezogen, der Kontrast. Denn wenn infolge des Fehltrittes des einen, des Adam, der Tod herrschte, durch Adam, durch den einen, durch den Adam, dann werden vielmehr die, die das Übermaß der Gnade und des Gerechtigkeitsgeschenkes empfangen, im Leben herrschen als Könige durch den einen Jesus Christus. Wiederum an der Tafel. Bei Adam ein Fehltritt, der Tod hat geherrscht wie ein König. Er hat alles regiert seither. Bei Christus eine Gabe, ein Werk am Kreuz für uns. Viele erhalten Gnade und so regieren jetzt sie. Sie dürfen jetzt regieren, die diese Gabe bekommen haben. Regieren durch ihr neues Leben. Sie dürfen jetzt herrschen, nämlich herrschen über die Sünde. Es wird später noch ausgeführt werden, Kapitel 6. Also durch einen Fehltritt kommt der Tod für alle und durch die eine Gabe Jesu Christi kommt das Leben für alle und wir dürfen jetzt regieren im Leben. Durch Adam hat der Tod regiert, durch Christus dürfen wir jetzt regieren. Wir dürfen herrschen durch das neue Leben, das wir bekommen. Natürlich, jetzt könnte man fragen, warum kam die Sünde und der Tod in alle Menschen wie von selbst? Bei Adam? Aber bei Christus kommt das neue Leben nicht wie von selbst. Bei Adam, da war das automatisch fast, ja, kann man sagen. Einer hat gesündigt und wie automatisch kommt dann von dieser einen Sünde Adams kommt der Tod zu allen Menschen. Aber bei Jesus Christus, der hat eine Tat getan am Kreuz, da kommt das Leben nicht automatisch für alle Menschen. Nun, das hängt damit zusammen, dass der Mensch sich ja entschieden hat. Der Mensch hat sich entschieden zum Sündigen. Jeder einzelne Mensch entscheidet sich zum Sündigen, irgendwann in seinem Leben. Jeder Mensch entscheidet sich zum Sündigen. Und so muss er sich jetzt wieder entscheiden für Jesus Christus. Es geht um eine Entscheidung, das müssen wir uns klar sein. Es geht um eine Entscheidung. Das Sündigen kam nicht von selbst. Das war bei Adam eine Entscheidung und alle Nachkommen Adams haben zwar die Tendenz zum Sündigen, aber das Sündigen selber kommt auch nicht von selbst, sondern das ist eine Entscheidung. Das kleine Kind entscheidet sich, ob es jetzt lügt oder nicht. Tatsächlich, das kommt nicht von selbst. Das kann man nicht sagen, das Kind, ich habe gar nicht gewusst, das ist irgendwie gekommen, die Lüge und das Stehlen und das Betrügen. Nein, das kommt nicht von selbst. Die Tendenz ist da, der Drang, aber nicht die Entscheidung. Die Entscheidung, die kommt von den Menschen. Und so muss jetzt der Mensch für sich selbst den Sündenfall rückgängig machen. Deshalb bietet Gott jetzt jedem Menschen die Möglichkeit an, sagt, schau, du kannst es rückgängig machen. Es gibt eine Erlösung, es gibt eine Errettung. Da musst du aber ganz persönlich dich entscheiden für Jesus Christus. Du musst dich entscheiden, diese Gabe anzunehmen. Und dann wirst du leben. Und dann wirst du regieren können im Leben. Durch dieses neue Leben. Ja, aber warum war die Strafe so groß, kann man fragen. Wieso der eine Adam, nur eine Sünde, eine einzige kleine Sünde. Und die Strafe ist so furchtbar groß. Nun, das zeigt uns, wie schrecklich Sünde ist. Du sagst, da ist jetzt jemand verheiratet, oder? Und dann begeht er Ehebruch. Sagt, ja, aber es war doch nur einmal. Ich war 1000 Tage, mehr als 1000 Tage, über 2.000, 3.000 Tage war ich treu. Und ein einziges Mal ein Ehebruch. Zerstört das alles vorher Geschehene? Ja, es zerstört alles. Ein einziger Ehebruch. Sünde ist was Schlimmes. Das will Gott hier, was will Paulus durch den Heiligen Geist hier uns klar machen. Sünde ist was ganz, ganz Schreckliches. Es zerstört den Menschen. Und wenn es nur einmal sündig ist. Denn durch dieses einmalige Sündigen hat Adam gesagt, Adam hat zu Gott gesagt, Gott, eigentlich ist es mir ganz egal, was du sagst. Ich tu, was ich möchte. Ich will nicht den Schöpfer, sondern ich will frei sein und diese Frucht jetzt essen. Und damit verwirft er den Schöpfer. Durch eine kleine Tat verwirft er die Autorität des Schöpfers. Sünde ist sehr, sehr ernst und zieht Schreckliches nach sich. Es war ein Schlag ins Gesicht des Schöpfers. Und der Mensch sollte jetzt lernen, du kannst nichts ohne mich tun. Du bist geschaffen für Abhängigkeit. Und wenn du dich selbstständig machst von mir, dann wird dir das Verderben einbringen. Ja, gehen wir weiter. Diese Verse 15 bis 17 hatten uns jetzt also gezeigt, diese Gegenüberstellung. Die Heilstat Jesu Christi bewirkt viel, viel Größeres als der Fehltritt Adams. Wer jetzt zu Jesus kommt, der bekommt viel, viel Größeres. Er bekommt die Gnadengabe überreichlich. Er bekommt überreichlich Gnade und er darf jetzt regieren wie ein König über die Sünde. Durch den einen, durch Jesus Christus. Und jetzt Verse 18 und 19. Die Tat von Adam hat Auswirkungen auf die vielen und die Tat von Christus hat Auswirkungen auf viele. Hier ein Vergleich. Die Tat von einem hat Auswirkungen auf alle seine Nachkommen. Vers 18. Also dann. Und jetzt greift Paulus den Vers 12 wieder auf. Das, was er angefangen hat, in Vers 12 zu sagen, greift er hier auf. Also dann, wie es durch einen Fehltritt zu einer Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es durch die eine gerechte Handlung zu einer Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Denn gerade so wie durch das Nichtgehorchen des einen Menschen, des Adam, die vielen zu Sündern gemacht wurden, so werden durch das Gehorchen des einen, das Gehorchen Jesu Christi, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Wir haben hier zwei Häupter, oder? Zwei Häupter und von denen stammen die anderen ab. Das eine Haupt ist Adam und seine Ungehorsamstat wirkt sich aus auf alle, die in seinem Geschlecht dann stehen, die da alle seine Nachkommen. Und genauso bei Jesus Christus. Wir haben ein Haupt, Jesus Christus, und seine eine Gerechtigkeitstat hat Auswirkungen auf alle seine Nachkommen. Hier natürlich geistliche Nachkommen, das heißt solche, die ihn annehmen. Also Adam hat Kinder und Christus hat Kinder. Adams Kinder sind alle physischen Menschen, physisch, leiblich. Und bei Christus sind es alle die, die an Christus glauben, geistliche Kinder, geistliche Nachkommen. Und so wie das eine sich auswirkt auf die Nachkommen, die Sünde Adams sich auswirkt, so jetzt auch die Gerechtigkeitstat Jesu Christi, sie wirkt sich auch auf alle Nachkommen Jesu Christi. Paulus möchte es ganz klar, und er geht langsam vor, und möchte es ganz klar machen. Wir sind ja, interessant, oder? Wenn wir Christen sind, sind wir einerseits Kinder Adams, immer noch, deshalb müssen wir sterben. Oder? Andererseits sind wir jetzt Kinder Jesu Christi, deshalb haben wir Leben. Wir dürfen regieren im Leben, durch dieses neue Leben. Es ist also nicht so, dass du, wie die katholische Kirche lehrt, ja, durch Adam sind alle Sünder geworden und durch Jesus werden alle Menschen gerettet. Wunderbar, freut euch alle, ihr seid alle gerettet, Jesus ist gekommen, alle sind gerettet. Fertig. Nein, alle die, die Jesus Christus annehmen, sind gerettet. Nicht automatisch alle Menschen. Die katholische Kirche lehrt die Allversöhnung. Das heißt, es werden alle Menschen gerettet. Es kommt niemand in die Hölle. Weil Jesus gekommen ist, kommt niemand in die Hölle. Falsch. Falsche Schlussfolgerung. Sie haben nicht verstanden, dass man, wie man ein Nachkomme Jesu Christi wird, wie man in die Linie von Jesus Christus hineinkommt. Nämlich durch den persönlichen Glauben, persönliche Umkehr. Vers 20. Jetzt kommt der vierte Unterabschnitt, Vers 20, das Gesetz kam hinzu, um zu zeigen, wie ernsthaft das Problem der Sünde ist. Also jetzt könnte man sich jetzt fragen, ja, aber was ist jetzt mit dem Gesetz? Wozu dann überhaupt das Gesetz? Ja, lesen wir, das Gesetz kam daneben hinzu, damit der Fehltritt zunehme. Aber wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich. Damit gerade so wie die Sünde im Tode als König herrschte, so auch die Gnade als König herrschte durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also jetzt kann man fragen, wozu dann das Gesetz? Und Paulus sagt, das Gesetz hatte nicht, oder Paulus hat ja vorher schon klar gemacht, das Gesetz hatte nicht den Zweck, das Heil zu bringen. Das Gesetz ist nicht das Heilmittel. Das ist nicht der Punkt des Gesetzes. Das Gesetz kam daneben hinzu, um die Sünde herauszustreichen, um den Menschen klarzumachen, dass er wirklich ein Sünder ist, dass es ihm bewusst wird. Ich habe gestern das Beispiel von den Verkehrsregeln gebracht. In dem Moment, wo die Verkehrsregel eingeführt wird, dass ich 50 fahren soll im Ort, innerorts, dann wird klar, dass ich ein Übertreter bin, wenn ich immer 70 fahre. Vorher wurde nicht klar, dass ich ein Übertreter bin oder dass das nicht gut ist, dass ich so schnell fahre, dass das gefährlich ist und so weiter. Also, das Gesetz kam daneben hinzu, damit der Fehltritt zunehme, damit es richtig klar herauskomme, dass ich ein Übertreter bin. Durch das Gesetz also kommt Erkenntnis der Sünde. Aber wo die Sünde zunahm, also wo die Sünde so richtig deutlich zu Tage getreten ist, da kann aber jetzt auch die Gnade sehr deutlich zu Tage treten, oder? Wo viel Sünde da ist, da darf auch viel Vergebung geschehen, wenn man zu Jesus Christus kommt. Damit gerade so wie die Sünde im Tod herrschte, so jetzt die Gnade herrsche. Vorher hat die Sünde geherrscht, der Mensch war tot, dann hat die Sünde geherrscht. Der Mensch war tot, war getrennt und jetzt war diese Tendenz zur Sünde da und die Menschen haben dann gesündigt, tatsächlich, weil sie tot waren. Und jetzt kommt die Gnade und jetzt darf die Gnade herrschen durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Jetzt darf die Gnade sich auswirken im Leben, des Menschen zu ewigem Leben. Das Ziel ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte jetzt ein bisschen Zeit geben, Fragen zu stellen oder wenn jetzt Unklarheiten noch sind von diesem Text.
Ja,
die katholische Lehre, früher war das nicht so. Früher hat die katholische Kirche geglaubt, dass es eine Hölle gibt und dass man, dass die Menschen, die nicht katholisch sind, gehen in die Hölle, oder? Aber die modernere Lehre war so, dass jetzt die Hölle wird jetzt nicht mehr gelehrt. Es kommen alle Menschen zu Gott, eben durch das, was Jesus Christus getan hat. Ja? Kommen alle Menschen zu Gott. Wichtig wäre es trotzdem, dass alle unter das Dach der katholischen Kirche kommen. Aber was die Menschen persönlich glauben, ist nicht wichtig. Der katholischen Kirche ist das Wichtigste, dass sie alle unter dem Papst stehen, unter dem Dach des Hauses der katholischen Kirche. Oikumene heißt bleiben unter dem Haus. Oikos heißt Haus und Mene ihn heißt bleiben. Die Oikumene ist, dass das alle unter dieses eine Haus kommen sollen, das Haus der katholischen Kirche, weil die katholische Kirche eine Weltkirche ist und die ganze Welt regieren möchte, möchte sie, dass alle Menschen unter der Kirche stehen. Was jeder persönlich glaubt, ist völlig egal. Das hat mir ein katholischer Sektenexperte persönlich gesagt. Als ich ihn fragte, ob er an die Auferstehung Jesu Christi glaubt, zuerst hat er gesagt, ja, er glaubt an die Auferstehung. Da habe ich nachgebohrt. Da habe ich gesagt, glauben Sie, dass der Jesus, der gestorben ist, derselbe Jesus mit seinem Körper, dass der dann wieder mit seinem Körper wieder aus dem Grabe herausgekommen ist? Dann sagt er, nein. Ja, vorher hat er nur so, ja, er glaubt allgemein an die geistige Auferstehung oder irgendwas, ja, von Jesus. Er glaubt also nicht an die Auferstehung. Da habe ich gesagt, dann glauben Sie ja nicht das, was der Papst lehrt. Er sagt, das ist nicht wichtig, was der Papst lehrt. Wichtig ist, dass wir in der katholischen Kirche sind. In der katholischen Kirche hat viel Platz, sagt er. Die katholische Kirche ist groß, ist weitherzig. Also möchte alle umfassen. Deshalb können ruhig auch Moslems oder also können alle, wichtig ist nur, dass sie katholisch sind. Man trifft heute kaum noch Menschen, katholische Prediger oder Pfarrer, die sagen, dass es eine Hölle gibt, eine ewige Hölle gibt. Also das ist passé, das ist mittelalterlich, sagt sie, das ist vorbei. Jona zum Schluss, Buch Jona, ganz zum Schluss sagt er, es gibt in Ninive viele Menschen, da sind viele Menschen dabei, die weder wissen, wo links und rechts noch rechts ist, oder? Kann jemand den Vers vorlesen?
120.000, die rechts und links nicht unterscheiden
können. Genau, 120.000, die rechts und links nicht unterscheiden können. Also, die haben nicht das Bewusstsein von dem, was rechts und links ist, und auch nicht, in dem Fall auch nicht, was gut und böse ist. Aber es gibt einen Punkt, wo der Mensch zu der Erkenntnis kommt, zu wissen, was gut und böse ist. Im Groben meine ich jetzt. Und wo das Gewissen sich meldet. Ich weiß nicht, wann das Alte ist. Ist schwierig zu sagen. Ist auch schwierig, das von der Schrift her zu belegen, wann das Alter da ist. Oder hat jemand eine Antwort aus der Bibel, wann das Alter oder wann jemand so weit ist, dass Gott ihn dann wirklich auch persönlich zur Verantwortung ziehen kann, ziehen wird. Aber irgendwann gibt es diesen Punkt. Paulus wird in Römer 7 davon reden. Es gab ihm sein Leben den Punkt. Er sagte, vorher war ich ohne Gesetz, war wunderbar, hat glücklich und zufrieden gelebt, oder? Ohne Gesetz. Aber dann, als das Gesetz kam, was passiert dann? Oh, dann erkannte ich, dass ich todesgeweiht bin. Ich starb innerlich. Also sobald das Gesetz kommt und er das Gesetz erfassen kann, sobald er erfassen kann, es gibt da ein Gesetz und Gott sagt so und ich tue anders, dann ist ein Punkt erreicht. Und wenn ich dann trotzdem sündige, oder, dann merke ich, jetzt bin ich schuldig. Dann bin ich zum Tode verurteilt. Paulus wird davon reden dann. In Kapitel 7 kommen wir dorthin. Also es gibt irgendwann einen Punkt, wo das, wo die Sünde auflebt sozusagen, wo der Mensch persönlich erkennt, jetzt ich bin sündig, ich bin schuldig, jetzt habe ich ganz konkret gesündigt. Und dann kann Gott diesen Menschen zur Verantwortung ziehen, wird ihn zur Verantwortung ziehen.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben doch gesagt, der Mensch wird nicht vor Gott schuldig oder gerichtet wegen seiner Tendenz zur Sünde, sondern wegen seiner sündigen Taten.
Ja.
Und wie sieht es aus mit Babys oder so, die sterben, bevor sie noch die Gelegenheit zur sündigen
Taten? Wir haben gelesen, Römer 2, das Gericht ist nach Werken. Wenn keine Werke vorhanden sind, was will Gott richten? Es gibt ja nichts zu richten. Gericht ist nach Werken. Denen, die Böses getan haben, diese Strafe. Denen, die Gutes getan haben, diese Belohnung. Was konkret dann Gott tut mit denen? Was macht er mit den abgetriebenen Kindern? Die sind ja auch Persönlichkeiten, die im Mutterschoß heranwachsen, vielleicht irgendwann vor der Geburt dann abgetrieben werden, getötet werden. Was ist mit denen? Das ist das Gleiche wie mit den Babys, die nachdem sie schon auf der Welt sind und die dann sterben. Was ist mit ihnen? Warum sollten sie verloren gehen? Warum sollten sie ins Verderben gehen für etwas, was sie nicht verdient haben? Wenn sie nicht ins Verderben gehen, gibt es nur eine andere Möglichkeit. Gibt es nur eine Alternative. Wenn sie nicht verloren gehen, dann sind sie bei Gott. Das heißt, der Geist des Menschen kehrt zu Gott zurück und wird dann aber nicht verurteilt. Der Geist jedes Menschen kehrt zu Gott zurück, aber um dann gerichtet zu werden, oder? Aber der Geist dieser Menschen kehrt zu Gott zurück, aber es gibt kein Gericht, wird nicht gerichtet. Also.
Ja?
Ja. Stimmt, ja. Das ist richtig übersetzt. Ihre ist das Kind. Ihre ist das Königreich der Himmel. Also, das ist die einzige Alternative, dann sind sie dort, bei ihm. Dann sind die Kinder, die nicht gesündigt haben, also die nicht persönlich gesündigt haben, die noch nicht zu jung waren, sind dann bei ihm.
Paulus schreibt ja, dass die Kinder der gläubigen Eltern durch die Eltern geheiligt werden. Aber von denen der
Er sagt nicht gerettet, er sagt geheiligt. Die Kinder, egal wie alt sie sind. Die Kinder der Eltern sind geheiligt. Wir haben schon gelernt, geheiligt heißt zuerst einmal zugeordnet, zu Gott zugeordnet. Nun, diese Kinder sind natürlich in besonderer Weise zugeordnet, weil sie Eltern haben, die ihnen jetzt das Evangelium erklären und die ihnen den Weg des Heils vorleben und so weiter. Aber der ungläubige Mann ist ja auch geheiligt. Nicht nur die Kinder, oder? Da ist eine Frau, die gläubig wird. Der Mann ist automatisch schon geheiligt. Ist er deshalb gerettet? Natürlich nicht. Aber er hat eine besondere Stellung. Er ist in einem bestimmten Sinne Gott schon zugeordnet. Warum? Weil hier ist eine Frau, die ist gläubig geworden und sie ist jetzt ein Licht in dieser Ehe und der Mann hat jetzt eine besondere Voraussetzung. Aber was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Was weißt du? Das weißt du nicht, oder? Der ist noch nicht gerettet, der Mann. Aber er hat eine besondere Gott zugeordnete Stellung. Wenn er das jetzt nicht ausnützt und nicht gläubig wird, dann geht er natürlich selber natürlich auch verloren. Bleibt er verloren. Bitte. Dann können wir hier die Pause machen. Danke für dein wunderbares Heil. Danke, dass du möchtest, dass dieses Heil in unserem Leben sich auswirkt. Danke, Herr, dass du die Lösung geschaffen hast, dass es Sieg geben kann über Sünde und über die Tendenz, dass wir nicht der Tendenz nachgeben müssen. Danke, Herr, dass du ein Herr bist, der ein wunderbares Heil gefunden hat. Danke, Herr, für die Zeit jetzt. Wir beten um deine Hilfe auch jetzt an diesem Vormittag. Amen. Ich habe noch zwei Bibelstellen zu dieser Frage mit den Kindern. Die werden vielleicht, wer sich will, kann sich die notieren. Ich habe gerade zwei Stellen noch gefunden. 5. Mose 1, Vers 39. Eure Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden, und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen. Buber übersetzt, die heute weder Gut noch Böse auseinander kennen, also auseinanderhalten können. 5. Mose 1, Vers 39. Kinder, die heute weder Gutes noch Böses auseinanderhalten können. Sind also noch junge Kinder hier im Gespräch. Und die andere Stelle ist Jesaja 7, Vers 15. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Das heißt, es geht hier um ein kleines Kind, es geht hier um die Kinder, ja, um irgendein gewisses Kind hier jedenfalls, und er wird sich ernähren von Rahm und Honig, bis zu dem Zeitpunkt, da er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Also vorher kann er es nicht. Jesaja 7, Vers 15. Denn ehe der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein, von dessen beiden Königen dir graut, und so weiter. Das wären also diese Stellen. Das andere war Jona 4, Vers 11. Wir kommen jetzt zu dem dritten großen Hauptteil, Kapitel 6 bis 8, das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Das Heil Gottes wird im Leben, soll ja im Leben zur Entfaltung kommen. Und wie wird man als Christ nun von den Auswirkungen der Sünde befreit? Oder wie kann man befreit werden von den Auswirkungen der Sünde? Darum geht es in diesen Kapiteln 6 bis 8. Wir haben hier Kapitel 6, geht es vor allem um die Sünde, der Gerechtfertigte und die Sünde als Einzahl, als Macht. Sünde als Macht, als Tendenz. Kapitel 7 geht es um den Gerechtfertigten und das Gesetz. Was passiert eigentlich, wenn ein Gerechtfertigter sündigt und in Konfrontation kommt mit dem Gesetz und er möchte das Gesetz halten? Und was geschieht da, wenn er aus eigener Kraft handelt und dann sündigt? Was passiert da in ihm? Kapitel 7, der Gerechtfertigte und das Gesetz. Und dann in Kapitel 8, der Gerechtfertigte und der Heilige Geist. Und dort in Kapitel 8 wird dann gezeigt, wie das Heil sich auswirkt und wie Gott, welche wunderbare Lösung Gott geschaffen hat, dass sich das Heil auswirken kann in dem Gerechtfertigten. Einerseits in Bezug auf die Sünde und andererseits in Bezug auf seine Schwachheit, beides. Wird dann alles dort behandelt werden, Kapitel 8. Ich habe ja gesagt, dass der Mensch zwei Probleme hat. Der ist sündig, ist das eine Problem, und er ist schwach, ist das andere Problem. Und beides wird dann in Römer Kapitel 8, auf das wird dann eingegangen werden. Also jetzt Kapitel 6, der Gerechtfertigte und die Sünde. Warum ein Leben in der Sünde für den Gerechtfertigten nicht in Frage kommt. Auf diese Frage geht der Apostel jetzt ein. Diese Frage stellt sich ja jetzt, denn am Ende von Kapitel 5 haben wir gelesen, wenn wir nochmal zurückdenken, am Ende hat er ja gesagt, wenn die Sünde groß geworden ist, oder wo die Sünde mächtig geworden ist, dann ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Jetzt ist die logische Folge, aha, viel Sünde, viel Gnade. Ah ja. Gut, viel Sünde, viel Gnade. Also, dann können wir ja viel sündigen, damit Gott viel Gnade tut, oder? Wenn die Gnade so richtig groß rauskommt, können wir weiter sündigen, dann kommt das umso mehr zum Ausdruck, wie wunderbar die Gnade und die Vergebung ist. Aber nein, das ist jetzt die Frage in Vers 1. Zuerst, ja, ich muss ja zur Gliederung noch etwas sagen. Der Apostel geht hier in zwei Schritten vor. Der erste Schritt in Vers 1 bis 14, der zweite Schritt in Vers 15 bis 23. Und es ist immer ähnlich, wie er vorgeht. Zuerst kommt die einleitende Frage, dann eine kurze Antwort und dann eine längere Antwort und dann eine Aufforderung mit Motivation, mit Motivierung. Also, hier der erste Schritt. Zuerst die einleitende Frage und die kurze Antwort. Was werden wir also sagen? Werden wir bei der Sünde verbleiben, damit die Gnade zunehme? Heißt das, dass wir jetzt also nun eine Genehmigung haben zum Sündigen, damit die Gnade zunehme? Weil wenn viel Sünde da ist, dann wird ja die Gnade mächtiger werden. Also wenn dieses dein Evangelium ist, Paulus, dann könnte man ja den Schluss ziehen, du möchtest sagen, also wenn man sündigt, wenn man mehr sündigt, oder je mehr man sündigt, desto reicher wird dann die Gnade sein. Wenn man sündigt, gibt es Gnade. Sollen wir also bei der Sünde bleiben, oder werden wir bei der Sünde verbleiben im Griechischen hier? Das normale Futur, Zukunft. Wird es jetzt so sein, dass wir bei der Sünde verbleiben, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Nie und nimmer. Das kommt natürlich nicht in Frage. Jetzt kommt die längere Antwort. In der Sünde zu leben kommt nicht in Frage, weil, und jetzt gibt es einige ganz klare Begründungen, weil wir gestorben sind mit dem Ziel, dass wir eben nicht mehr Sklavendienst leisten für die Sünde, sondern für Gott leben. Also in der Sünde zu leben, kommt nicht in Frage, weil wir gestorben sind. Und zwar mit dem Ziel, dass wir nicht mehr der Sünde Sklavendienst leisten, sondern für Gott leben. Das ist die Zusammenfassung dieser Verse 2 bis 10. Das ist das, was hier ausgesagt wird. Übrigens, wenn wir Bibel studieren und die Schrift auslegen, dann ist ganz wichtig, dass wir uns gründlich mit dem Text auseinandersetzen und dann das, was hier steht im Text, einfach nochmal sagen. Vielleicht etwas zusammenfassen. Das ist eine gute Übung. Ich hatte vor kurzem ein Seminar über das Thema Auslegung. Und da haben wir anhand von Römer 6 haben wir ein Beispiel genommen, Römer 6 als Beispiel genommen, wie geschieht Auslegung. Ja? Und da haben wir gesagt, wir müssen einfach diesen Text entlang gehen, wir müssen diese einzelnen Abschnitte dann zusammenfassen. Das war für mich selber gut, ich habe dann meine eigenen Vorbereitungen, ich habe dann mal gesagt, so, jetzt gehe ich nochmal den Text durch und mache das jetzt genauso, wie man es machen soll. Und da habe ich gesehen, du hast viel zu viel gesagt, was ihm nicht im Text steht. Jetzt sagen wir mal nur das, was der Text sagt. Und das war eine gute Übung, dass jetzt fasse das zusammen in einem Satz, was er hier in den Versen 2 bis 10 sagt. Und das ist genau das, was er hier sagt. Es kommt nicht in Frage, dass wir weiterhin in der Sünde leben. Wir sind gestorben mit dem Ziel, dass wir nicht mehr Sklavendienst leisten der Sünde, sondern für Gott leben. Also, lesen wir diese Verse. Jetzt möchte jemand vorlesen, Vers 2 bis 10.
Christus durch die Heiligkeit des Vaters auf den Toten auferweckt worden ist.
Danke. Die grundlegende Tatsache, Vers 2 bis 4 am Anfang. Aus welchem Grund kommt es nicht in Frage, dass wir in der Sünde verharren? Nun, in Vers 2 sagt er, es wäre unsinnig für etwas zu leben in Bezug auf das man tot ist. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Wir sind ja gestorben in Bezug auf die Sünde, dann werden wir nicht mehr in ihr leben. Dann wäre doch nicht sinnvoll, jetzt in diesem Alten wieder zu leben. Also der Grund, auf dem wir Sieg haben können über die Sünde und was uns auch überzeugt, dass wir nicht mehr darin leben sollen, der Grund ist, wir sind Gestorbene. Wieso sind wir Gestorbene? Nun, Paulus hat ja vorher gesagt in Kapitel 5, dass Jesus Christus an unserer Stelle gestorben ist. Und wenn Jesus Christus an unserer Stelle gestorben ist, dann gilt das so viel wie, dass wir jetzt tot sind. Er ist ja an unserer Stelle gestorben. Das heißt, juristisch gesehen, rechtlich gesehen, sind wir es, die jetzt tot sind. Es ist so wie bei dem Soldaten, der in den Krieg gehen sollte. Das war damals ein Beispiel, das wurde mir erzählt, in dem Bürgerkrieg, amerikanischen Bürgerkrieg, wurden die Leute einberufen. Und da war ein Landwirt, der hatte verschiedene Gründe, dass er nicht in den Krieg ziehen konnte und hat einen Antrag gestellt. Und dann wurde ihm stattgegeben, er darf einen Ersatzmann in den Krieg schicken. Er schickte einen seiner Knechte in den Krieg an seiner Stelle. Und dieser Ersatzmann ist gestorben, an der Front gefallen. Und dann hieß es, jetzt muss er in den Krieg ziehen. Dann hat er gesagt, ich bin tot. Er hat vorweisen können, dass er tot ist, weil der an seiner Stelle gestorben ist. Jetzt gelte ich als tot. Dann haben sie gesagt, okay, braucht nicht in den Krieg zu ziehen. Ich bin tot. Wenn Jesus Christus für mich gestorben ist, dann bin ich tot. In einem gewissen Sinne, rechtlich gesehen. Bin ich tot? Und das greift der Apostel hier auf. Deshalb sagt er, wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Wir sind tot. Das ist die Basis für ein Leben im Sieg. Das ist die Basis für ein Leben in der Herrschaft über die Sünde. Die Sünde als Macht. Wenn hier immer von Sünde die Rede ist, geht es um die Sünde als Macht, als Tendenz, als Kraftgesetz in mir. Also der Tod Jesu war mein Tod. Der Tod Jesu Christi war meine, die Kreuzigung Jesu Christi war meine Kreuzigung. Die gilt für mich. Wann hat das stattgefunden? Ja, vor 2000 Jahren. Also wann bin ich gestorben? Ja, vor 2000 Jahren bin ich gestorben. Ich weiß sogar, wie ich gestorben bin. Ich wurde nicht erschossen, ich wurde nicht erwürgt, ich bin gekreuzigt worden. Das war ein Kreuzigungstod. Das war mein Tod. Und an diesem Tod habe ich Anteil jetzt durch den Glauben an Christus. Seit ich gläubig geworden bin, bin ich in Jesus Christus hineinversetzt worden. Und weil ich in Jesus Christus hineinversetzt worden bin, deshalb gilt das jetzt für mich ganz persönlich. Jetzt bin ich in Christus. Seine Geschichte gilt jetzt als meine Geschichte. Also an diesem Tod haben wir Anteil sozusagen durch den Glauben an Jesus Christus. Jeder, der gläubig geworden ist. Vers 3 kommt dann zusätzlich ein weiteres Argument, dass wir tot sind, das haben wir in der Taufe bestätigt. Wir wurden also auf den Tod Jesu Christi getauft. Hier gehen die Übersetzungen auseinander, leider. Es haben eine ganze Reihe von Übersetzungen im Deutschen haben hier in den Tod Jesu Christi getauft. Aber das griechische Wort heißt hier, natürlich kann die so oder so übersetzt werden, das ist oft so. Das Wort heißt eis, eis heißt auf oder in. Aber in diesem Zusammenhang hier muss es auf heißen, denn wir wurden nicht in den Tod hineingetauft. Oh nein, zum Glück nicht. Wir wurden auf den Tod von jemand anderem getauft. Wir wurden nicht, Wir wurden nicht tot bei der Taufe. Niemand wurde tot bei der Taufe. Man stirbt nicht bei der Taufe. Die Taufe ist nämlich eine Beerdigung. Man stirbt nicht bei der Beerdigung. Man stirbt vor der Beerdigung. Normalerweise. Sollte es so sein. Man begräbt niemanden, damit er stirbt. Normalerweise nicht. Man stirbt vorher und nachher ist das Begräbnis, ist die Bestätigung. Das ist jetzt ganz sicher, der ist jetzt tot. Jetzt ist wirklich keine Chance mehr, dass noch eine Hoffnung da ist, dass er vielleicht nicht, doch nicht tot sei oder so. Nein, der ist jetzt, die Beerdigung ist eine gewisse Bekräftigung, der ist jetzt tot. Und wenn er hier von der Taufe spricht, spricht er von etwas, kann er an etwas appellieren bei den Römerchristen. Er sagt, jetzt denkt doch mal zurück, wenn ihr seid doch tot und wenn ihr das nicht glauben wollt, dann denkt doch an eure Taufe zurück. Was habt ihr denn getan bei eurer Taufe? Was ist denn eure Taufe? Das ist ja eine Darstellung der Beerdigung. Ihr wurdet mitbegraben, zusammen mit Christus begraben durch die Taufe. Nun natürlich nicht buchstäblich, sondern sinnbildlich, das ist klar. Es war Wasser, es war keine Erde. Und ihr seid gleich nachher wieder aus dem Wasser herausgekommen, klar. Aber weil das ein Sinnbild ist. Aber das Sinnbild ist ein Bild eben auf die Beerdigung, auf das Begräbnis, zusammen mit Jesus Christus. Das gilt jetzt für euch und in der Taufe wird das dargestellt. Er appelliert an etwas, woran sie sich erinnern können. Er sagt, denk doch daran zurück. Und jeder Römerchrist weiß noch, ja genau, ich habe mich taufen lassen. Ja klar, man erinnert sich an so etwas. Und jetzt beruft er sich darauf und sagt, schaut, das zeigt doch, das bekräftigt doch, dass ihr tot seid. Worauf wurdet ihr denn sonst, oder seid ihr denn in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus getauft wurden, wurden auf seinen Tod getauft? Bei der Taufe haben wir vier Elemente. Wir haben einen Täufling, der sich taufen lässt. Wir haben einen Täufer, der den anderen tauft. Dann haben wir eine Flüssigkeit, in die man hinein getauft wird. Da ist es wirklich hinein. In die Flüssigkeit. Taufen heißt ja tauchen. Also man wird in die Flüssigkeit hineingetaucht. Und da gibt es noch etwas Viertes. Man wird auf jemandem oder auf etwas getauft. Ja? Worauf seid ihr getauft, fragte Paulus. Seid ihr auf meinen Namen getauft? Auf Paulus getauft, was heißt das? Der, auf den man getauft wird, das ist der Taufbezug. Der, auf den man getauft wird, das ist der, dem man sich jetzt verpflichtet. Wenn man sich auf Mose taufen lässt, dann verpflichtet man sich jetzt, Mose nachzufolgen. Und die Israeliten haben das gemacht. Die Israeliten wurden auch getauft. Wisst ihr wo? Die Israeliten wurden auf Mose getauft. Wo wurden die getauft? Ja, links war Wasser, rechts war Wasser. Oben war die Wolke. Die gingen durchs Wasser hindurch. Und Paulus sagt, sie wurden auf Mose getauft. 1. Korinther 10, Vers 1, glaube ich. Da sagt er, also Mose war jetzt euer Führer. Ihr seid jetzt in die Nachfolge Mose hineingetauft, ihr seid jetzt auf Mose getauft worden. Das heißt, ihr habt dargestellt, wir gehen jetzt, ihr habt bekundet, ihr habt erklärt, habt euch verpflichtet, wir gehen jetzt Mose nach. Er führt uns jetzt ins Land. Er führt uns heraus aus Ägypten, er führt uns hinein ins Land. Taufe ist eine Verpflichtungserklärung. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21 sagt das auch. So ist die Taufe ist die Verpflichtungserklärung eines guten Gewissens an Gott. Man erklärt sich dem, auf dem man getauft wird, erklärt man, dass man sich jetzt diesem als Herrn entschieden hat, diesem nachzufolgen. Man erklärt seine Verbindlichkeit, man verpflichtet sich auf ihn. Es ist ein Loyalitätsakt, ist die Taufe. Deshalb ist es wichtig, dass man, sobald man sich bekehrt hat zu Christus, dass man sich sofort taufen lässt. In der Bibel hat man sich sofort taufen lassen. Man hat nicht jahrelang gewartet, wenn man bekehrt wurde, ob man sich jetzt vielleicht irgendwann taufen lassen soll. Nein, die Bibel lehrt das ganz klar und der Herr Jesus lehrt das ganz klar. Man bekehrt sich zu Christus, dann ist man gerettet. Und wenn man gerettet ist, dann lässt man sich taufen. Man bekehrt sich, man wird in Christus versetzt durch die Umkehr, durch den Glauben. Also das, was wir tun, was ich tue, ist, ich bekehre um, buße und wende mich zu Jesus und vertraue mich ihm an, glaube. Das sind die zwei Dinge, die ich tue, Buße und Glaube. Und dann tut Gott etwas an mir, dann nimmt er mich und versetzt mich in Christus. Gib mir den Heiligen Geist, vergib mir meine Sünden, macht mich zu einem Kind Gottes, erneuert mich innerlich. Er versetzt mich in Christus hinein. Ich bin jetzt in Christus. Das war den Christen so klar, dass wenn die Christen von Bekehrung sprachen, hat man manchmal so gesprochen, als ich in Christus hineinkam. Paulus sagt so in Römer 16. Er sagt, das sind Brüder, und er sagte, da ist einer, der war vor mir in Christus. Andronikus, glaube ich, Junias, die vor mir in Christus waren. Römer 16, vielleicht Vers 7 oder so. Sagt er, die waren vor mir in Christus, das heißt, die haben sich vor mir bekehrt und sind vor mir zum Glauben gekommen und haben, Gott hat sie dann in Christus versetzt. Die waren vor mir schon in Christus drinnen. In dem Moment, wo ich dann zum Glauben kam, dann kam ich auch in Christus hinein. Also das zum Glauben kommen heißt in Christus hineinkommen. Nachdem man in Christus drinnen ist, lässt man sich taufen. Wenn man nämlich in Jesus Christus hineinkommt, dann gilt nämlich, dass der Tod Jesu Christi mein Tod ist. Und wenn ich tot bin, dann lasse ich mich beerdigen. Äußerlich sinnbildlich dargestellt durch die Taufe. Wenn ich durch den Glauben in Christus versetzt bin, bin ich gestorben. Ich zähle als gestorben. Ich bin schon vor 2000 Jahren gestorben. Aber dann zählt das für mich. Dann darf ich das jetzt für mich rechnen. Da habe ich jetzt Anteil am Tod Jesu Christi. Und jetzt lasse ich mich taufen, als Bestätigung, als Bekräftigung, und ich lasse mich taufen auf diesen Jesus, dem ich jetzt nachfolge, dem ich mich jetzt verpflichte. Deshalb ist also die Taufe ein ganz wichtiger Akt. Ich sage nicht, dass er wichtig ist, um in den Himmel zu kommen. Nein, natürlich nicht. Aber er ist wichtig, um zu leben, um auf dieser Erde zu leben für Christus. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen, das ich setze. Ich weiß nicht, wie das hier gehandhabt wird, aber ich versuche den Menschen, wenn ich das Evangelium verkündige, versuche ich ihnen klarzumachen, sobald ihr euch dann bekehrt, müsst ihr euch taufen lassen, sodass ihnen klar ist, aha, wenn wir dann Christen werden, wenn wir dann den Herrn annehmen, dann ist der erste Akt, den wir tun, die Taufe. In der Praxis ist dann oft so, dass er dann doch länger geht und so, aber es sollte so sein. Da war eine Schwester, die hat mich angerufen, die war so entsetzt, es ist ja bewusst geworden durch eine Predigt, sie ist ja bewusst geworden, sie ist noch nicht getauft und sie fühlt sich so elend und so schuldig, dass sie sich nicht da taufen lassen. Sie sagt, ich möchte getauft werden. Sage ich, ja, das ist wunderbar, wir taufen dich. Sie war ganz klar bekehrt, aber eben nicht getauft. Und dann habe ich, ja, wann sollen wir dich denn taufen? Jetzt! Ja, mal langsam. Ja, morgen haben wir Bibelstunde, dann morgen. Dabei habe ich den Bruder, einen Ältesten, angerufen, so ein paar Geschwister, ja, komm, taufen wir sie. Sie will unbedingt, sie aber sagt, nein, sie möchte nicht bis Sonntag warten, sie möchte jetzt getauft werden. Gut, Mittwoch kamen die Geschwister zusammen, einige, nicht alle, und wir haben sie dann in ihrer Badewanne getauft. Und sie war froh, jetzt hat sie den Gehorsamsschritt sozusagen gemacht. Bei uns ist das ganz verschieden. Einmal taufen wir jemanden im Rhein und dann einmal haben wir jemanden getauft, wollten jemanden taufen. Wir standen da mitten im Rhein, also an einer Stelle, wo es ein bisschen nicht so die Strömung nicht so stark ist, und plötzlich war die Schwester weg. Dann ist die in ein Loch getreten. Und aber wir haben sie dann noch extra nochmal getauft. Ja. Naja, in dem Fall, wie es jetzt in der Praxis ja gar nicht mehr möglich sein. es ist ja nicht wichtig für seine Ewigkeit, für sein ewiges Leben, es ist ja nicht wichtig. Es ist wichtig für dieses Leben hier, das ist bei diesen Menschen jetzt gar nicht mehr lange. Ja? In dem Fall auch der Schächer am Kreuz, der lebte nicht mehr lange, nachdem er sich bekehrt hat, oder? Der konnte auch gar nicht getauft werden dort am Kreuz. Aber wir verstehen, was gemeint ist. Es ist ein Akt, den ich setze, ein Loyalitätsakt zu Christus. Jetzt folge ich Christus nach und das hilft mir in meinem restlichen Leben. Ich habe mich jetzt taufen lassen. Ich habe Jesus Christus bekundet und öffentlich vor den Engeln und vor den Menschen bekundet, dass jetzt ich Jesus Christus nachfolge. Ja, jetzt zurück zum Text. Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, also auf Jesus, nicht in Jesus Christus hinein, auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. Das war der Bezug unserer Taufe. Es gibt jetzt Leute, die übersetzen in Christus Jesus hinein, Schlachter, und hat dann extra eine Fußnote gesetzt und in der Fußnote geschrieben, das ist nicht die Wassertaufe, sondern was anderes. Aber das geht am Text vorbei, denn der Apostel Paulus beruft sich eindeutig auf etwas, was die Christen in Rom, er kann an etwas appellieren. Denkt doch daran, ihr seid auf Jesus Christus getauft worden. Er spricht ja nicht von der Geistestaufe, sondern er spricht von einem Ereignis im Leben dieser Leute dort in Rom. Außerdem, wenn das die Geistestaufe wäre, achten wir, die Geistestaufe ist nämlich gar keine Beerdigung. Geistestaufe wäre der Tod, aber nicht die Beerdigung. Versteht ihr? Geistestaufe heißt in Christus hineinversetzt werden. Das geschieht aber nicht bei der Taufe. Das geschieht bei dem zum Glauben kommen. Und das ist keine Beerdigung. Die geistliche Taufe ist keine Beerdigung. Die geistliche Taufe, das ist, wovon Paulus in 1. Korinther 12 spricht, da sagt er, so viele von uns, auf, nein, 1. Korinther 12, Vers 13, mit einem Geist wurden wir zu einem Leibe getauft. Das ist die geistliche Hineintauchung und das ist nicht das Wasser, wohin wir hineingetaucht wurden, sondern in den Leib wurden wir hineingetaucht. Also das Taufelement dort ist der Leib. Wir wurden durch den Geist in den Leib getauft. Ja? Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt, dann wird er in den Leib Jesu Christi hineingetaucht. Ja. Hineingegeben, hineinversetzt in den Leib Jesu Christi. Davon spricht der Apostel aber nicht hier in diesem Abschnitt. Hier spricht er ja von einer Beerdigung, von einem mitbegraben worden sein. Er sagt, sind wir mitbegraben worden durch die Taufe auf den Tod. Das ist der Vers 4. Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod. Wenn die Taufe eine Beerdigung ist, ja, und hier eine sinnbildliche Darstellung der Beerdigung ist, dann kann es hier nicht die geistliche Taufe sein, dann muss es die Wassertaufe sein. Und wenn es die Wassertaufe ist, dann darf ja nicht übersetzt werden in den Tod, denn ansonsten würde hier gelehrt werden, dass man durch die Wassertaufe in Christus hineinversetzt wird, was ganz klar gegen die Schrift ist. Man wird nicht durch die Wassertaufe in Christus versetzt. Das Hineinversetzen in Christus ist etwas, was Gott tut. Die Taufe ist etwas, aber was wir tun. Wir lassen uns taufen. Die geistliche Taufe ist etwas, was Gott allein tut. Wir kommen zum Glauben und dann nimmt Gott uns und versetzt uns in Christus hinein. Das ist eine Handlung Gottes am Menschen. Aber hier geht es um eine Handlung, die der Mensch vollzieht, beziehungsweise an sich vollziehen lässt, durch das untertaucht werden. Das setzt den Tod voraus.
Die Taufe des Johannes, was seine Jünger mit Jesus nennen und Paulus mit ihnen spricht, sagt man sie nicht wahrscheinlich die Taufe der Buße, ja? Oder auf ja. Die Buße. Dann.
Ja, die Taufe des Johannes war die Taufe der Buße. Da haben sie sich taufen lassen auf diese Botschaft des Johannes. Und die Botschaft des Johannes war Buße. Das heißt Vorbereitung auf den Messias. Was Johannes der Täufer getan hat, war eigentlich Jesus den Weg vorbereitet, sodass dann, wenn die Menschen kommen, hier waren ja die Treuen Israels, oder? Johannes der Täufer ruft auf zur Treue gegenüber den Yahweh Israels. Und die Menschen, die jetzt wahrlich Yahweh suchen wollen und Yahweh für Yahweh leben wollen, die sollen sich auf die Bußtaufe taufen lassen, also als Zeichen ihrer Buße, auf ihre Buße hin, also auf ihre das war eine Darstellung ihrer Buße, ja. Sie haben umgekehrt von ihren eigenen sündigen Wegen und lassen sich jetzt taufen. Johannes Täufer war der Lehrer, auf dessen Botschaft haben sie sich taufen lassen. Und sie waren dann vorbereitet, als dann der Messias kam. Woher kamen denn die ersten Jünger Jesu? Das waren alles die von Johannes. Der Johannes war der Vorbereiter, der den Bräutigam, er war der Brautführer und Jesus war der Bräutigam. Und er hat sozusagen dem Herrn Jesus die zugeführt. Die Treuen Israels haben den Messias angenommen. Das war ihr Heil. Beziehungsweise ihre Vorbereitung dann natürlich. Denn das Heil haben sie bekommen, als sie den Geist bekamen, den Heiligen Geist. Ja, also in dem Sinne. Und deshalb mussten die Johannesjünger mussten sich nochmal taufen lassen. Kam ja Paulus zu in Ephesus, kam er zu diesen Jüngern Johannes und er fragt sie, ja, worauf seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes. Ja, aber Johannes hat gesagt, er soll an Jesus glauben. Und jetzt glauben sie an Jesus, jetzt müssen sie sich nochmal taufen lassen. Auf Jesus Christus. Ja, also in dem Moment, wo ich Jesus Christus als meinen Erretter annehme, gilt sein Sterben für mein Sterben. Seine Geschichte für meine Geschichte. Unsere Tochter Christina, die wir adoptiert haben, die hat die Nationalität der Schweizer angenommen. Die wurde Schweizerin. Zuerst war sie Österreicherin. Und eben jetzt, was sie vorher war das ihre Geschichte, die österreichische Geschichte. Jetzt ist ihre Geschichte die Schweizer Geschichte. Genauso ist es mit uns. Vorher haben wir unsere Geschichte, jetzt ist unsere Geschichte die Geschichte Jesu. Das heißt, sein Tod ist mein Tod. Und jetzt bekomme ich auch sein Leben natürlich. Soweit klar? Sind da noch Fragen dazu? Gehen wir mal hier weiter. Also in der Taufe geschieht kein Heilsakt, sagt der Apostel, sondern in der Taufe geschieht der Sinn und Zweck der Taufe ist ein Mitbegrabensein. Das wird hier dargestellt. Und jetzt weiter, Verse 4 bis 10, die Folge. Wir haben jetzt in einem neuen Leben zu wandeln, sagt der Apostel. Verse 4 bis 10, wir haben in einem neuen Leben zu wandeln. Vers 4, Sinn und Zweck des Mitbegrabens ist ein Wandel in einem neuen Leben. Vers 4 in der Mitte. Damit, gleich wie Christus von den Toten erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Im Griechischen heißt es in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt in etwas Neuem, in dem Leben Jesu Christi nämlich. Der Sinn und Zweck des Mitbegrabenseins in der Taufe ist, dass wir jetzt ein neues Leben führen. Das sagt er hier aus. Sinn und Zweck war ja jetzt ein neues Leben zu führen. Man geht in das Grab hinein und sagt, ich sage Schluss zum alten Leben. Wenn man zur Taufe geht, sagt man damit der Welt, ihr habt mich jetzt verloren. Äußerlich wird es jetzt bekannt, oder? Ich bekunde der Welt, ihr habt mich verloren. Ich bin jetzt auf der Seite Jesu Christi. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Wir wurden also mitbegraben, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe macht es nicht möglich, dass ich neues Leben haben kann. Die Taufe ist die Verpflichtung. Ja, ich verpflichte mich jetzt dazu, ein neues Leben zu führen. Paulus holt die Christen also bei ihrem Taufzeugnis ab, diese römischen Geschwister dort, und erklärt, bitteschön, das ist doch eure Taufe zeigt doch, dass ihr jetzt nicht mehr so leben wollt wie früher. Es geht ja immer noch um die Frage, sollen wir jetzt sündigen oder werden wir jetzt sündigen, nachdem wir gerechtfertigt sind, damit die Gnade mächtig werde. Nein, wir werden nicht sündigen. Und er motiviert sie, sagt, schaut, die Taufe verpflichtet uns zu einem Heiligungsleben. Vers 5. Denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, bitte nicht zusammengepflanzt, zusammengewachsen heißt es, wir sind solche geworden, die jetzt wie zwei Bäume die zusammengewachsen sind. Der eine ist Christus, der andere bin ich. Richtig zusammengewachsen. Und zwar in einem Augenblick geschah das, in dem Augenblick der neuen Geburt, der Wiedergeburt. Augenblick, als wir uns zu Christus wandten und glaubten, gelten wir jetzt als Zusammengewachsene. Also nochmal, denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, in der Gleichheit seines Todes, das heißt, wenn jetzt wir zusammengewachsen sind mit dem gleichen Tode wie er, mit seinem Tode, dann werden wir es bestimmt auch mit der Auferstehung, mit seiner Auferstehung sein. Das hier ist jetzt eine logische Zukunft, oder? Paulus hat es in Kapitel 5 auch schon gesagt. Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein. Wenn das eine ist, wenn wir tot sind mit Christus, dann werden wir aber doch auch mit der Auferstehung mit Christus vereint sein. Wir sind mit Christus verwachsen. Werden wir es auch mit der Auferstehung, also in der Auferstehung vereint sein? Das heißt, wir sind also, die Einsmachung in seinem Tod zieht Einsmachung in seinem Leben mit sich. Die Einsmachung mit seinem Tod zieht nach sich, dass wir eins gemacht sind mit seinem Auferstehungsleben. Zu welchem Ziel? Warum? Wozu das? Vers 6. Das Ziel, dass wir jetzt eins gemacht worden sind mit seinem Tod, ist Befreiung von Sklavendienst der Sünde. Das sagt er in Vers 6. Genau das sagt er hier. Wir wissen doch, oder von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Wozu? Mit welchem Ziel und Zweck wurde der alte Mensch mitgekreuzigt? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Das war Ziel und Zweck des Mitgestorbenseins. Dass wir mit Christus mitgestorben sind, hatte zum Ziel, dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen als Sklaven. Bitte? Also nochmal, das Ziel des Mitgekreuzigtseins war die Befreiung von einem Sklavendasein für die Sünde. Das sagt er hier in Vers 6.
Ist das Buße gemeint?
Bitte?
Die Buße, ist das?
Bei der Buße hat Gott uns in Christus hineinversetzt. Warum hat er das getan? Mit welchem Ziel und Zweck? Gelten wir jetzt als Gestorbene? Warum gelten wir jetzt als tot mit Christus? Mit dem Ziel und Zweck, dass wir jetzt nicht mehr der Sünde dienen müssen, als Sklaven. Im gewissen Sinn stimmt schon. Es geschah ja bei der Umkehr, oder? Bei der Buße und Glaube. Als wir in Buße und Glaube kamen zu Christus, in dem Moment hat Gott uns in Christus hineinversetzt. Wenn er uns in Christus hineinversetzt hat, dann gelten wir jetzt als gestorben, als mitgekreuzigt. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Mit welchem Ziel und Zweck wurde er mitgekreuzigt? Damit wir heute nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen müssen. Also das Mitgestorbensein hatte zum Ziel, dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Das steht hier in diesem Vers. Dass unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Interessant, was er hier sagt. Der Leib der Sünde. Der sündliche Leib. Der Leib der Sünde ist dasselbe wie der sündliche Leib. Das ist Der Leib ist ja das Problem, oder? Denn womit sündigen wir die ganze Zeit? Ja, mit diesem Leib. Was war das Problem des Paulus in Kapitel 7? Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Der Sünde und des Todes, oder? Immer wieder. Meine Glieder wollen tun was anderes. Wir kommen dann gleich dorthin. Also, der Leib ist hier ein Sklave geworden, ein Sklave der Sünde. Der Leib ist das, was mich verbindet mit diesem Leben hier in dieser Welt. Und ich stelle fest, ich habe eine Tendenz zum Sündigen hin. Mit dem Leib sündige ich in Bezug auf die Worte, die ich dann spreche, auf die Taten, die ich tue, auch die Gedanken haben, was mit dem Leib zu tun ist. Die werden in meinem Gehirn, sie entwickeln sie sich irgendwie und dann handle ich etwas, dann tue ich etwas mit dem Leib. Und das ist ein Problem. Und dieser Leib dient also jetzt der Sünde. Die Glieder stehen zur Verfügung für die Sünde. Und dann sagt er, das ist genau deshalb seid ihr ja in Christus hineinversetzt worden und deshalb seid ihr mitgestorben mit Christus, damit dieser Leib der Sünde nicht mehr der Sünde als Sklave ergeben sein muss. Das heißt, dass dieser Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt, nicht vernichtet, bitte, er wird nicht vernichtet. Und unser Leib, der ist immer noch ganz lebendig, der ist nicht vernichtet, aber er ist außer Kraft gesetzt in Bezug auf die Sünde. Das heißt, die Sünde kann ihm nicht mehr Befehle erteilen und er muss handeln. Er könnte schon noch freiwillig der Sünde dienen, natürlich. Aber er muss nicht mehr. Darum geht es. Wie werde ich frei von der Herrschaft der Sünde? Ich muss nicht mehr, sagt der Apostel Paulus, weil der alte Mensch gekreuzigt wurde. Was ist der alte Mensch? Es ist das, was ich früher lebte. Das, was ich früher tat. So wie ich früher lebte. Meine frühere Lebensweise ist der alte Mensch. Also es geht hier um das Praktische. Wir müssen nicht schizophren sein. Es ist nicht so, ja, früher war ich ein anderer Mensch und jetzt bin ich, sozusagen früher war ich der andere Thomas, jetzt bin ich der neue Thomas. Nein, ich bin immer noch der gleiche. Aber ich hab früher so und so gelebt. Das, was ich früher war in Bezug auf meine Lebensweise, das muss ich nicht mehr. Ich muss nicht mehr so leben wie früher. Weil ich tot bin, bin gekreuzigt in Bezug auf diese Lebensweise von früher. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger leibeigenen Dienst oder Sklavendienst zu leisten hätten. Denn, Begründung, denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Gerechtfertigt hier im Sinne von freigesprochen. Das ist ein Ausdruck der Gerichtssprache. Ja, wenn jemand verurteilt ist, dann muss er eine Strafe bezahlen. Sobald er die Strafe bezahlt hat, ist er gerechtfertigt. Ist er frei. Wer gestorben ist, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Frei geworden. Freigesprochen von der Sünde. Muss jetzt nicht mehr Strafe bezahlen. Und jetzt die Verse 8 bis 10. Die Folge aus dem Mitgestorbensein ist Mitleben mit Christus, mit dem Leben von Christus. Die Folge aus dem Mitgestorbensein ist Mitleben mit Christi leben. Einem Leben, über das der Tod nicht mehr herrschen kann. Einem Leben, das ungehindert für Gott da ist. Das Leben Jesu Christi ist ein Leben, über das der Tod nicht mehr herrschen kann. Und ein Leben, das ungehindert für Gott da ist. Und er sagt jetzt, Die Folge aus dem Mitgestorbensein ist, dass wir mitleben mit diesem Leben Christi. Wir haben Anteil an dem Leben Christi. Lesen wir die Verse. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Heute nämlich. Logische Zukunft. Wenn das eine ist, dann wird das andere auch sein. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben. Leben werden. In dem Wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, starb er der Sünde, ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Im Sinne von für Gott. Was er gestorben ist, ist er in Bezug auf die Sünde gestorben. Was er lebt, lebt er in Bezug auf Gott. Sein ganzes Leben dreht sich um Gott. Es ist für Gott jetzt da. Und wenn das für Christus gilt, und ich bin in Christus, mit Christus verwachsen, was heißt das dann für mich? Genau das Gleiche. Was ich gestorben bin, bin ich in Bezug auf die Sünde mitgestorben. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich für Gott. Der Tod ist nicht mehr Herr über mich. Ich muss nicht dem dienen von früher. Ich muss nicht mehr. Also wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt nicht mehr stirbt, der Tod ist nicht mehr Herr über ihn, denn was er starb, starb er der Sünde, ein für alle Mal. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, so auch wir. Das, was hier für Christus gilt, gilt jetzt auch für uns. Und jetzt geht es darum, was müssen wir also tun? Was müssen wir jetzt also machen, ganz konkret? Jetzt kommt dieser dreifache Aufruf in den Versen 11 bis 14, dieser dreifache Aufruf und die Motivation zum Schluss in Vers 14. Jetzt ganz praktisch, was müssen wir also jetzt tun? Gut, lesen wir den Text. Römer 6, Vers 11 bis 14.
So auch ihr, rechnet euch selbst stets als solche, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die Gott leben, und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Stets stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade.
Danke. Also hier haben wir drei Aufforderungen und eine Motivation. Jetzt wird er ganz praktisch, was wir jetzt zu tun haben, aufgrund von dem, dass wir mitgestorben sind mit Christus und dass sein Leben jetzt auch für uns da, dass wir auch mit ihm leben, dass sein Leben, dass wir mit seinem Leben leben dürfen. So auch ihr, erste Aufforderung Vers 11, zweite Aufforderung Vers 12, dritte Aufforderung Vers 13, Motivation, Vers 14. Also das Erste, so auch hier, was haben wir zu tun? Das Erste, erst mit den Fakten rechnen. Rechnet euch selbst als so und so. Im Griechischen steht hier logizesse, logisches Rechnen. Ganz logisch. Das ist Tatsache. Du musst jetzt mit den Tatsachen rechnen, sagt der Apostel zu diesen Geschwistern hier in Rom. Ihr müsst jetzt mit den Tatsachen rechnen. Und er sagt hier noch, das Griechische hat hier einen Imperativ Präsens, das heißt eine Befehlsform in der Gegenwart, und deshalb heißt es etwas, was eine andauernde Handlung sein soll. Eine beständige Haltung. Rechnet euch stets, deshalb sollte man oder darf man hier mit einem Klammer das stets einfügen. rechnet euch stets als solche. Nicht nur einmal und dann für alle Zeiten, sondern einmal und noch einmal und nochmal. Immer wieder denkt daran. Rechnet ständig mit dieser Tatsache. Das ist ganz wichtig. Behaltet das im Gedächtnis, behaltet das im Auge. Rechnet euch selbst als tot für die Sünde. Tot für die Sünde, in Bezug auf die Sünde. Rechnet mit dem, was wirklich ist. Das gilt, das ist echte Tatsache, das ist Geschichte. Ihr seid wirklich gekreuzigt, ihr seid tot. Nicht nur schaut dazu, tötet euch oder so. Nein, rechnet euch als tot. Ihr seid tot, das ist Tatsache vor Gott. Und Tatsache für euch auch. Tod für die Sünde. Und als andererseits als solche, die Gott leben. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier haben wir wieder dieses schöne in Christus Jesus. Hier zum zweiten Mal im Brief von Paulus. Ihr seid jetzt lebend, ihr habt jetzt Leben, ihr seid lebendig. In Christus Jesus, Jesus unser Schicksal. Jesus ist unser Los, Jesus ist unser Leben. Ich muss nicht sündigen, weil ich gestorben bin mit ihm. Und ich muss nicht sündigen, weil ich jetzt lebendig geworden bin mit ihm. Und weil Jesus Christus sein Leben in mir ist. Ich habe sein Leben. Wir leben in ihm und mit ihm. In Christus Jesus leben wir. Hilft uns das? In unserem Kampf gegen bestimmte Gewohnheitssünden, gegen diese Tendenz, der eine hat da mehr die Probleme, der andere hat hier mehr die Probleme. Es gibt verschiedene Neigungen im Bösen. Wir sind verschieden. Aber wir haben diese Tendenz. Und jetzt sagt er, das ist die Lösung. Du bist tot. Rechne mit diesen Tatsachen. Das zweite Aufruf ist in Vers 12. Nein sagen. 100-mal Nein sagen. Lass nicht die Sünde König sein. Warum? Weil das ein unrechtmäßiger König ist. Du bist ja tot. Sag, nein, ich ziehe nicht in den Krieg für dich. Ich bin tot. Nein, dir, diesem König, diene ich nicht mehr. Nicht versuch mal ein bisschen. Nein, es geht nicht um Versuchen. Es geht um eine klare Haltung. Nein. Schluss. Ich bin nicht schuldig, nach den Lüsten meines Leibes zu leben. Ich bin es nicht schuldig. Ich bin nicht ausgeliefert den Lüsten meines Leibes. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe. Hier sehen wir, dass der Leib tot ist, oder? Sterblich, sterblicher Leib. Also, lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe. Das ist jetzt unser physischer Leib, oder? Der geht Richtung Tod, er ist sterblich. Und er hat die Todeskräfte in sich, auch in Bezug auf die Sünde. Er hat Lüste in sich, die mich zum Bösen ziehen wollen. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten, also in den Leibeslüsten, der Sünde zu gehorchen. Um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. So steht es im griechischen Text. Um in den Leibeslüsten der Sünde zu gehorchen. Das wollen wir nicht mehr. Wir leben nicht nach dem Prinzip der Lust. Wir leben nicht nach Lustprinzip. Ja, hast du Lust, das zu tun? Hast du Lust, jenes zu tun? Ja, ich habe nicht Lust. Wir leben nicht nach diesem Prinzip. Lasst in eurem Leib die Sünde nicht wie ein König sein, der euch befiehlt. Macht dies und macht jenes. Manchmal muss man den Leib hart dran nehmen und sagen, so, Schluss. Du gehorchst jetzt mir, nicht ich dir. Das darf ich entscheiden. Das soll ich sogar entscheiden. Ich darf mich nicht einfach laufen lassen. Also es geht hier um ein Nein-Sagen. Wir haben verschiedene Verlangen, verschiedenes Begehren in uns, das ist klar. Und es ist nicht alles Begehren böse. Natürlich nicht. Wir wollen wichtig sein, oder? Jeder von uns möchte wichtig sein. Jetzt ist aber die Frage, Will ich wichtig sein in Unabhängigkeit von Gott oder will ich wichtig sein für Gott? Das ist ja das Problem. Durch den Sündenfall haben wir uns selbstständig gemacht von Gott und wir wollen unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollen etwas genießen und wir sind froh, wenn wir was genießen dürfen und wir danken dem Herrn, wenn wir was genießen dürfen, aber wir sollen so genießen, wie der Herr es uns schenkt, wo er uns etwas zum Genießen schenkt und in dem Maße, wie es richtig ist. Nicht in dem, wie mein Leib, der möchte eigentlich uferlos genießen. Ja? Würde Gott nicht Grenzen setzen? Oder würde ich jetzt nicht, ja, dann würden wir immer genießen wollen, ja. Jetzt muss ich lernen, nicht nach dem Lustprinzip zu leben, nach dem Lust des Leibes in Bezug auf Genießen. Und auch nicht in Bezug auf das Verlangen, etwas zu haben. Wir möchten was haben. Das ist ja an sich gut, dass wir was haben möchten. Aber wir sollen jetzt das haben möchten, was Gott will, dass wir haben. Unsere Lust am Herrn haben und das aus seiner Hand nehmen, was wir brauchen. Was der Herr wirklich uns geben möchte. Nicht in Unabhängigkeit von Gott. Darum geht es ja. Also es geht darum, Nein zu sagen. Nein zur Herrschaft der Sünde und Ja zu Gott. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem Leibe, ihr zu gehorchen. Vers 13, dritter Aufruf. Was sollen wir noch tun? Ganz praktisch, Paulus ist sehr, sehr deutlich hier. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Also stellt nicht eure Glieder, er spricht hier von den Gliedern, stellt nicht eure Glieder zur Verfügung. Ganz konkret sagt er, da sind deine Glieder, deine Zunge, deine Augen, deine Hände, alles einzeln sollen wir jetzt nicht der Sünde zur Verfügung stellen, sondern Gott. Also jetzt stellen wir uns Gott zur Verfügung. Sagen, Herr, bitteschön, hier sind meine Glieder und für dich sollen sie arbeiten. Und wenn ich für Gott unterwegs bin, was ist dann? Habe ich keine Zeit zum Sündigen. Oder jedenfalls ist die Gefahr nicht so groß, sagen wir so. Wer viel für den Herrn unterwegs ist, hat wenig Muße, um für die Sünde, um den Leib zu streicheln und zu faulenzen und dann den Lüsten des Leibes, dass die Lüste des Leibes aufwachen und dass man dann für den Leib lebt. Dienen wir dem Herrn. Dienen wir dem Herrn, dann sind wir beschäftigt auf der guten Seite. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung für den Dienst. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als solche, die leben, die aus den Toten sozusagen hervorgegangen sind, lebendig hervorgegangen sind, mit Jesus Christus. Das ist unser Leben, unser neues Leben jetzt. Das dürfen wir jetzt, das Neue, was wir bekommen haben, das dürfen wir jetzt Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Glieder, diese haben wir nicht neu bekommen, aber das Leben haben wir bekommen. Und mit dem Leben Jesu Christi können wir jetzt sozusagen unsere Glieder, die an sich ja physische Glieder sind, das ist ja, aber jetzt können wir diese Glieder mit dem Leben und mit der Kraft Jesu Christi dem Herrn zur Verfügung stellen. In der Kraft Gottes können wir jetzt dienen. Und jetzt kommt die Motivation in Vers 14, denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Denn ist eine Motivation, ein erklärendes Denn oder begründendes Denn. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch. Warum nicht? Ja, weil ihr ja tot seid. Und wenn ihr euch jetzt Gott zur Verfügung stellt, dann ist das Leben Jesu Christi da, dann ist die Kraft von Jesus Christus da. Er sagt hier so, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das wird, mit anderen Worten, Ihr seid nicht unter dem alten Herrn, unter Mose, sondern ihr seid unter Christus. Mose, das Gesetz Mose, das war ein Regime, das alte Regime, da gab es Befehle. Du sollst das und du sollst jenes, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, aber woher die Kraft nehmen? Das Gesetz ist nicht das Heilmittel. Das Gesetz hat auch keine Kraft, mich anders zu machen. Kann mich nicht verändern. Also ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ihr habt Gnade. Und was ist Gnade, haben wir schon gelernt? Gnade ist, hat mit Hilfe zu tun, mit Kraft. Für Gläubige, oder? Vergebung auch, ja? Vergebung auch, aber auch Hilfe und Kraft, um jetzt zu dienen. Das heißt, der neue Herr ist ein wunderbarer Herr, der sagt, gibt nicht nur einen Befehl, sondern er liefert auch die Kraft dazu und die Hilfe, ihm jetzt zu dienen. Wir sind sowieso schwach. Wir haben ohnehin von uns ist ohnehin nichts zu holen. Das ist alles von Christus. Das, wenn wir ihm dienen wollen, müssen wir aus ihm schöpfen. Das, was von uns kommt, das wird nichts Gutes bewirken. Kommen wir dann noch in Römer 7 dazu. Also ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das ist das neue Regime. Jetzt weiß ich nicht. Wir wollten noch Pause machen, oder? Ich habe überzogen, habe ich gerade gemerkt. Machen wir jetzt noch Pause und dann haben wir noch eine gute halbe Stunde. Dein Name ist der Name über alle Namen. Und wir danken dir, dass wir auf diesen Namen uns taufen lassen durften, um dir unsere Nachfolge zu erklären, zu bekunden. Und auch der unsichtbaren Welt. Wir danken dir, Herr, dass wir einen guten Führer haben. Und wir freuen uns, dir nachfolgen zu dürfen. Leite uns heute weiter, bitte, in deinem Wort. Amen. Es war noch eine Frage, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, das ging um die Frage des Taufens auf Jesus Christus. Immer wieder in der Apostelgeschichte und in den Briefen eben ist von der Taufe auf Christus die Rede. Wie ist das dann, wieso steht dann in Matthäus, dass wir auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen? Ich glaube, dass der Unterschied nicht groß ist. Da wird ein Widerspruch in die Bibel hineingelesen, der eigentlich keiner ist. Oder manche meinen, ja, das sind zwei verschiedene Taufen oder was weiß ich. Also das wäre nicht richtig. Die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist ja die Taufe auf eine Person. Der Name steht für die Person. Das heißt, wenn Jesus sagt, tauft sie auf diesen Namen, den drei einen Namen, auf die Person Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann geschieht diese gleiche Taufe auch, wenn jemand jetzt einfach rein auf den Namen Jesus Christus getauft wird, wird er ja auch auf Gott getauft, wird er ja auch auf den Geist Gottes getauft. Das ist doch nicht zu unterscheiden und zu trennen, dass man sagen kann, ja, ich bin nur auf Jesus getauft worden, als folge ich nur Jesus nach, aber nicht Gott und nicht dem Heiligen Geist. Der Geist Jesu ist ja der Geist Christi. Der Heilige Geist ist ja der Geist Christi. Also wenn ich auf Christus getauft bin, dann bin ich auch auf den Geist dieses Christus getauft. Und dann bin ich aber auch auf Gott getauft. Also ich glaube, dass hier künstlich Probleme geschaffen werden, die keine sind. Nur so viel möchte ich hier dazu sagen. Wir gehen zurück zu Römer 6, Vers 15 bis 23, jetzt kommt der zweite Schritt. Bitte, wenn ihr nicht weiterkommt beim Schreiben, wenn ich zu schnell bin, einfach kurz melden, bitte warten, dann kann ich auch, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich langsamer fahren. Ich war ein bisschen zu schnell zuerst. Also, lesen wir 6, Vers 15 bis 23. Thank you. Danke. Es geht immer noch um die Frage, sollen wir also in der Sünde leben, sollen wir in der Sünde bleiben, wenn wir aus Gnade gerechtfertigt sind? Er greift diese Frage auf, stellt sie ein bisschen, ist ein bisschen anders hier formuliert, aber es geht letztlich um die gleiche Frage. Er sagte vorher in Vers 14, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ja, was also? Werden wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Kurze Antwort, nein, natürlich nicht. Längere Antwort, Verse 16 bis 19. Denkt daran, es geht um Sklaverei, es geht um eine Leibeigenschaft. Das heißt, ihr seid doch die Sklaven dessen, dem ihr euch zur Verfügung stellt. Wenn ihr euch also der Sünde zur Verfügung stellt, dann seid ihr Sklaven der Sünde. Wenn ihr euch Gott zur Verfügung stellt, dann seid ihr Sklaven Gottes, Sklaven der Gerechtigkeit. Es geht immer um einen Dienst. Gott sei Dank ist das vorbei, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Gott sei Dank liegt das in der Vergangenheit, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Aber jetzt seid ihr von Herzen gehorsam geworden. Also sündigen ist nicht gehorchen und führt zum Tode, sagt in Vers 16, ich habe das jetzt ausgelassen, den Vers, dass ihr dessen Knechte seid, dem ihr gehorcht, Knechte, ob Knechte der Sünde zum Tode oder Knechte des Gehorchens zur Gerechtigkeit. Sündigen ist ein Nicht-Gehorchen und führt zum Tode. Wollt ihr jetzt wieder zum Tode gehen, Richtung geistlichen Tod gehen? Natürlich nicht. Also wenn ihr jetzt also euch wieder der Sünde als Sklaven zur Verfügung stellen würdet, dann würdet ihr ja wieder in Richtung Tod gehen. Nein, ihr seid, das ist vorbei. Gott sei Dank ist das vorbei. Jetzt seid ihr gehorsam geworden. Das heißt, ihr seid jetzt Knechte des Gehorchens. Ihr seid jetzt Knechte, die Gott jetzt gehorchen, die Gott zur Verfügung stellen, sich stellen. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde wart, aber von Herzen gehorchtet. Und interessant, was er jetzt sagt. Von Herzen gehorchtet dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. Er sagt nicht, ihr seid gehorsam geworden dem Muster der Lehre, das euch übergeben wurde. So hätte ich das jetzt gesagt, oder? Ja, ich habe euch das, Paulus hat euch, ich habe euch das Muster gegeben, oder die Lehre, und jetzt habt ihr sie. Nein, er sagt, ihr wurdet dem Muster der Lehre übergeben. Also, Gott hat euch genommen und hat euch ins Wort hineingestellt, in die Lehre. Das Muster der Lehre, das ist das, was wir heute im Wort Gottes schriftlich vor uns haben. Das war die Lehre, die der Apostel Paulus auch verkündigt hat. Es gibt ein Muster, es gibt ein ganz klares Muster, dem wir zu folgen haben. Und jetzt sagt er, schau, da seid ihr und ich nehme euch und gebe euch jetzt dem Wort. Gebe euch jetzt diesem Muster der Lehre. Und das soll euch jetzt prägen, das soll euch jetzt bearbeiten, das soll jetzt euer Meister sein, dem ihr jetzt dient. Ihr dient jetzt dem Wort, ihr lasst euch von dieser Seite her euer Denken prägen. Sehr schön ausgedrückt, oder? Paulus sagt das dann auch an einer anderen Stelle, in Apostelgeschichte 20, Vers 32, sagt er, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Bitteschön, ich gehe jetzt weg, aber ich übergebe euch Gott und dem Wort. Ich übergebe euch dem Wort Gottes. Jeder Christ ist dem Wort Gottes gegeben. Dem ist er jetzt verpflichtet. Du bist nicht Menschen verpflichtet, du bist dem Wort Gottes verpflichtet, sagt der Apostel Paulus hier den Römerchristen. Und uns auch. Gott sei Dank, das ist vorbei. Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Aber jetzt seid ihr gehorsam geworden dem Wort Gottes. Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde freigemacht wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit als Knechte dienstbar. Also, wir wurden einem Lehrmuster übergeben und jetzt sind wir Sklaven, wie Sklaven, in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Jetzt kommt eine Motivation in Vers 19 und ein Aufruf. Also beides, Aufruf und Motivation. Vers 19 bis 23. Der Aufruf wird eigentlich ein ähnlicher Aufruf wie vorher auch, wiederholt. Aber er sagt, komm, ich spreche jetzt auf menschliche Weise, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Kommt, lasst mich ein Bild gebrauchen. Lasst mich jetzt ganz einfach machen. So wie ihr eure Glieder als Knechte zur Verfügung stelltet, der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit, zur Gesetzlosigkeit oder Gesetzwidrigkeit, so stellt nun eure Glieder als Knechte zur Verfügung der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Er sagt, schau, wie habt ihr es denn früher gemacht? Früher habt ihr eure Glieder als Knechte der Sündeverfügung zur Verfügung gestellt. Und genauso wie es früher gemacht hat mit der Sünde, so macht es jetzt mit Gott. So wie ihr treu wart gegenüber die Sünde früher, so seid ihr jetzt Gott gegenüber treu. So wie ihr die ganze Sache gemacht habt mit der Sünde, so macht ihr jetzt ganze Sache mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, ein Mädchen oder eine junge Frau hat da in der Versammlung, wenn die Kollekte herumgereicht wurde, hat sie immer ganz viel Geld hineingegeben. Sie war noch recht jung. Die Leute haben gesehen, dass sie einen Haufen Geld reingegeben hat. Und dann hat sich eine gedacht, ob das mit rechten Dingen zugeht, wo nimmt die so viel Geld her? Und dann haben sie mal gefragt, wo hast du das Geld her, warum gibst du so viel? Und da hat sie gesagt, naja, früher, da bin ich immer unterwegs gewesen in den Discos und habe getanzt, bis die Tanzschuhe kaputt waren und so weiter. Das hat viel Geld gekostet. Und so wie ich früher treu war, so möchte ich jetzt dem Herrn treu sein. Das Geld, was ich früher ausgegeben habe für das widerliche Leben, das gebe ich jetzt dem Herrn. So wie ich früher treu war in der einen Sache, möchte ich jetzt dem Herrn treu sein. Also, Vers 20 bis 23, Paulus will motivieren und sagt, denkt jetzt einmal, was für Frucht ihr damals hattet und was für Frucht ihr jetzt habt. Jetzt kommt also eine Motivation. Als ihr Knechte der Sünde wart, Vers 20, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Klar, ihr seid immer auf der einen Seite Gebundene und auf der anderen Seite Freie gewesen. Zuerst wart ihr da frei und da Sklaven und jetzt seid ihr da Sklaven und dort frei. Als ihr Knechte der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr damals für Frucht? Ja, nicht schöne Dinge, Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Das Ende dieser Dinge ist der Tod. Sünde führt immer zum Tod. In letzter Konsequenz natürlich. Sünde führt zum ewigen Tod. In letzter Konsequenz. Wer sich entscheidet, im Leben in diese Richtung zu gehen, der geht in eine gefährliche Richtung. Das Ende dieser Dinge ist der Tod. Nun aber, von der Sünde freigemacht, aber Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligung. Also früher habt ihr eure Frucht gehabt zum Tod hin. Jetzt habt ihr eure Frucht zur Heiligung hin. Heiligung heißt, zugeordnet zu Gott, ganz für Gott da sein, geheiligt sein, abgesondert sein für Gott. Heiligung ist ein Prozess. Mehr und mehr und mehr werden jetzt Dinge in unserem Leben dem Herrn gewidmet, hingegeben. Das Ziel, das Ende, ewiges Leben. Nun aber von der Sünde freigemacht, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als Ende aber ewiges Leben. Das ist hier ist das zukünftige ewige Leben im Blickfeld. Wir haben natürlich auch jetzt schon ewiges Leben in Jesus Christus, aber wir haben es noch nicht in Vollendung, oder? Wir sind noch nicht vollendet. Es steht uns noch bevor. Hier ist also das ewige Leben der Zukunft im Auge. Jetzt haben wir das ewige Leben wie eine Knospe, dann haben wir es wie eine Blüte. Jetzt haben wir es erst in dem Beginn sozusagen. Der Lohn, ja, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wieder in Christus. Also, die Sünde zahlt den Tod, zahlt mit Tod. Da geht es nach Werk. Aber Gott beschenkt uns aus freier Gnade mit ewigem Leben. In Christus Jesus. Er motiviert sie also zu heiligem Leben und sagt, schau, denkt an die Frucht und denkt an das Ziel, wo das hinausläuft. Die Frage ist also jetzt wohl geklärt. Wird ein Christ noch in der Sünde leben? Wird man deshalb, weil man begnadigt ist, aus reiner Gnade noch in der Sünde leben? Niemals. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7. Paulus könnte jetzt eigentlich direkt weiterfahren mit Kapitel 8, denn er hat ja davon gesprochen, dass wie man regieren kann über die Sünde, wie man ein Siegesleben führen kann. Und er könnte eigentlich jetzt gerade weiterfahren und das noch fertig machen, denn er hat ja gerade davon gesprochen, dass jetzt das Leben Jesu da ist und dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Und was er jetzt noch ausführen müsste, wäre, wie sieht das jetzt aus? Was heißt das jetzt, dass ich unter der Gnade stehe? Und wie ist das jetzt mit der Kraft? Wo bekomme ich jetzt die Kraft her, damit ich so ein Leben führen kann im Sieg über die Sünde? Aber bevor er das tut, hat er ein ganz wichtiges Thema und er muss das Thema bringen, weil er uns etwas tiefer hineinblicken lassen will in unser eigenes Wesen. Und das geht in der Begegnung mit dem Gesetz. Wenn der Mensch mit dem Gesetz Gottes in Begegnung kommt, dann stellt er etwas fest. Dann lernt er sich selbst kennen. Und das ist jetzt so wichtig hier in Kapitel 7. Zuerst, also hier geht es um den Gerechtfertigten und das Gesetz. Das Verhältnis des Gläubigen zum Gesetz und zum Sündigen. Was geschieht da, wenn ein Gläubiger mit dem Gesetz konfrontiert wird und in eigener Kraft jetzt das erfüllen will und dann sündigt? Zuerst etwas, die ersten 6 Verse, etwas über die grundsätzliche Beziehung des Gerechtfertigten zum Gesetz. Wir können das lesen. Ich kann nehmen, Vers 1 bis 6.
Thank you.
Toten erweckt wurde, dann wird Gott furchtbar. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten so Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz entrogen, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir leibeigenen Lebensmitteln erneuern, im Geist und nicht im Älteren, im geschriebenen Gesetz.
Welche Beziehung haben wir zum Gesetz des Mose? Welche Beziehung haben Gerechtfertigte zum Gesetz des Mose? Er bringt hier ein Bild und dann erklärt er das. Vers 1, also ich rede ja zu Menschen, die das Gesetz kennen. Das setzt er voraus. Er weiß, die Römerchristen, auch wenn es sehr viele Heidenchristen dort sind, die kennen das Gesetz. Christen lesen das Alte Testament. Das darf er voraussetzen. Das setzt er bei uns auch voraus, dass wir das Alte Testament lesen, dass wir das Alte Testament kennen. Und dann sagt er, okay, ihr kennt ja das Gesetz. Und da steht im Gesetz, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist, solange er lebt. Und jetzt kommt das Beispiel mit der Ehe. Was er hier mit dem Beispiel nur sagen will, ist, da ist ein Ehepaar, da stirbt der eine Teil und wenn der gestorben ist, dann ist die Ehe gestorben. Dann ist die Ehebeziehung aufgehoben. Das will er eigentlich hier darstellen. Also die Frau ist gebunden an den Mann, solange der Mann lebt. Wenn der Mann stirbt, ist die Frau frei. Dann kann sie einen anderen Mann heiraten und das ist erlaubt. Ansonsten wäre das nicht erlaubt. Und jetzt, also das... Er sagt, genauso ist eure Beziehung zum Gesetz. Es ist wie eine Ehebeziehung. Die alte Beziehung ist gestorben. Die Ehebeziehung ist gestorben. Das ist vorbei. Wer ist gestorben? Nicht das Gesetz ist gestorben. Ihr seid gestorben. Ihr seid ja mit Christus gestorben. Denkt dran, ihr seid ja tot. Habt ihr vergessen? Römer 6? Ja klar, wir sind tot. Ja, wenn ihr tot seid, dann seid ihr gestorben, auch in Bezug auf das Gesetz. Also die Ehe ist aufgelöst. Ihr seid gestorben, aber jetzt lebt ihr wieder neu. Ihr seid ja mit Jesus Christus, auf der Seite von Jesus Christus. Ihr lebt mit Christus und jetzt habt ihr eine neue Verbindung mit Christus. Er ist jetzt der neue Ehemann. Das ist das, was er hier in Vers 4 sagt. So, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz tot. Ihr seid gestorben, dem Gesetz, durch den Leib des Christus. Als Jesus Christus seinen Leib hingegeben hat am Kreuz, da seid ihr gestorben mit ihm. Als er getötet wurde, wurdet ihr getötet. Also ihr seid tot und jetzt habt ihr einen neuen Ehemann. Ihr seid mit Jesus Christus auferweckt und euer Ehemann ist auch auferweckt, das ist Jesus. Mit dem seid ihr jetzt verbunden. Das ist jetzt der neue Ehemann. Das ist jetzt eure Beziehung. Also die Beziehung zum Gesetz ist gestorben. Jetzt seid ihr eines anderen. Jetzt habt ihr einen anderen, dem ihr jetzt gehört. Nämlich das ist der, der von den Toten erweckt wurde. Und dann heißt es weiter in Vers 4 am Ende. Zu welchem Zweck seid ihr jetzt mit ihm verwachsen in der Auferstehung? Zu welchem Zweck seid ihr jetzt mit Christus vereinigt? Damit wir Gott Frucht brächte. Der Zweck, warum Gott uns vereinigt hat mit Jesus Christus, ist, dass wir Frucht bringen. Warum sind wir zu Jesus gekommen? Damit wir zum ersten Mal im Leben wirklich Frucht bringen. Ein sinnvolles Leben für Gott leben. Eine Frucht, die in der Ewigkeit dann sichtbar wird. Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, früher, als unser Lebenselement im Fleisch war, ja, als wir dort zu Hause waren, im Fleisch, da waren wir ohne Frucht. Als wir im Fleisch waren, da wirkten die Leidenschaften der Sünde, die sündlichen Leidenschaften, in unseren Gliedern. Und was war das für Frucht? Frucht zum Tode. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, ja, herausgenommen, da wir in dem oder durch den Staben, in dem Staben, in dem wir festgehalten wurden. Das Gesetz war wie ein Gefängnis. Diese alte Ehe war wie ein Gefängnis. Manche Leute wissen, was das heißt, eine Ehe als Gefängnis. Und jetzt sind wir in diesem Gefängnis, sind wir gestorben. Weg. Jetzt hat er uns nicht mehr, der alte Herr, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollen wir jetzt als Neue einen Sklavendienst tun im Neuen, im Geist, nicht im Gesetz. Der neue Eheherr, in der neuen Verbindung, im Geist, im Heiligen Geist. Jetzt ist es das erste Mal, dass der Heilige Geist vorkommt. In der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir jetzt einen neuen Dienst tun. Dem neuen Herrn. Wir dienen jetzt nicht mehr im Alten, im Gesetz, in dieser alten Verbindung. Wir dienen jetzt in der neuen. Ich soll noch was sagen zu diesem Begriff, als wir im Fleisch waren. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Was heißt das, im Fleisch waren? Wir waren im Fleisch. Das Fleisch, es gibt ja zwei Welten. Es gibt die Welt des Fleisches und es gibt die Welt des Geistes. Die Welt des Fleisches hat zu tun mit der irdischen Welt. Die andere ist die jenseitige Welt. Und wenn er sagt hier, dass wir im Fleisch waren, dann meint er, als dass das unser Element war. Das Diesseitige, das Irdische. Als wir für diese Welt lebten und für das Irdische lebten, als das war richtig unser, das war unser Zuhause so richtig ganz. Jetzt haben wir uns bekehrt, jetzt sind wir da nicht mehr zu Hause. Jetzt haben wir ein anderes Zuhause. Wir leben in einer anderen Welt, wir leben in der Welt des Heiligen Geistes. Das ist die Welt des Königreichs Jesu Christi, die geistliche Welt. Jetzt sind wir da zu Hause. Jetzt ist das unser Lebenselement. Das Element der Kaulquappe ist das Wasser. Die ist da zu Hause, im Wasser. Ja. Aber wenn sie ein Frosch wird, dann geht sie ans Land. Dann hat sie ein anderes Lebenselement. Ja, das ist die Luft, die Lebenselement des Frosches ist die Luft. Und wir haben jetzt auch ein neues Lebenselement. Christus, der Geist. Wir leben im Geist, sagt er. Im Geist, das ist wie in der Luft, oder? Die Luft umgibt uns. Und die Luft ist außerhalb von uns und die Luft ist in uns drinnen. Das ist unser Lebenselement. Wir atmen sie und wir atmen sie wieder ein und wieder aus und so weiter. Das ist unser Zuhause. Wir leben nicht mehr in diesem Sinne, nicht mehr im Fleisch. Ja, in einem gewissen Sinn leben wir schon im Fleisch, im Körper. Wir sind ja nicht ausgezogen aus dem Körper. Aber das ist nicht mehr unser wirkliches Zuhause. Das Wort Fleisch ist ein bisschen schwieriges Wort. Das Wort Fleisch ist manchmal so verwendet als Leib, oder? Als Person, als Mensch. Und dann ist es wieder anders verwendet als irdisches die irdische Dynamik, die Kräfte und Weisheit des Irdischen, oder? Das Irdische, das Hiesige, das Natürliche. In diesem Sinne gebraucht es der Apostel hier in diesem Kapitel, die Kräfte, die Dynamik des diesseitigen Lebens ist Fleisch. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Mit der hiesigen Welt zu tun. Unsere alte Natur, sagt man auch manchmal. Das, was uns mit hier verbindet, ja. Gut, also sind dazu noch Fragen oder Gedanken, Vers 1 bis 6?
Das heißt,
Enthoben heißt herausgenommen. Das war das Gefängnis. Jetzt hat er uns da rausgenommen. Durch den Tod. Wir sind tot. Mit Christus. Früher waren wir mit dem Gesetz verbunden. Das war unsere Verbindung. Er spricht hier natürlich zuerst in erster Linie zu Judenchristen. Aber in einem gewissen Sinn gibt es ja auch für uns. Das sind die Gebote, oder? Und die befehlen. Das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Gut. Und ich kriege die Kraft nicht her. Ich habe keine Kraft, das zu tun. Und er sagt, schaut, ihr habt keine Verbindung mit Mose als Gesetz. Das ist, ihr seid ja gestorben mit Jesus Christus. Ihr habt keine Beziehung mehr. Die Ehe ist vorbei. Ihr seid herausgenommen aus diesem Ehegefängnis. Jetzt gehört ihr einem neuen Herrn. Das ist dieses Bild von dem Mann mit dem Kochbuch. Kennt ihr das? Nicht? Dann erzähle ich es euch. Also hier, da ist eine Ehe, oder? Das ist eine Ehe. Ich muss das nehmen. Das ist ja das Alte Testament. Das ist jetzt ein Eheherr, der heiratet und sagt seiner Frau, so, jetzt habe ich dich geheiratet und jetzt geht's los. Du weißt, dass ich essen will nach Kochbuchart. Und hier ist das Kochbuch, das schenke ich dir zur Heirat. Und du musst mir jetzt immer das Essen so machen, wie es im Kochbuch steht. Und wehe dir, wenn du das Essen nicht so machst, wie es im Kochbuch steht. Ich will nur das und will nichts anderes. Das ist perfektes Essen. Ja, und wenn du nicht kochst, nach Kochbuchart. Tschüss. Vorbei. Ja. Jetzt geht's an die Arbeit. Und das ist klar, was passiert, oder? Das ist eine furchtbare Beziehung. Jetzt kommt ein anderer, ja? Der heiratet die Frau und sagt ihr, weißt du, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und du weißt aber, dass ich gern Essen habe nach Kochbuchart. Hier ist ein Kochbuch, das schenke ich dir. Und ich zeige dir, wie das geht. Und ich hätte gern, dass du es genauso machst, wie es da drin steht. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich bin da. Am Anfang mache ich gleich mit dir, fangen wir gleich gemeinsam an. Und du wirst sehen, du kannst es schon. Du machst es. Und wenn es nicht so gut wird, wir machen einen zweiten Versuch. Und ich helfe dir weiter. Ich bin immer da. Das ist die andere Ehe, oder? Das ist jetzt die Beziehung zu Jesus Christus, der auch die Kraft darreicht. Vorher ist die Beziehung zum Gesetz. Das Gesetz hat Forderungen und stellt die Forderungen an mich und ich bin auf mich gestellt und habe keine Chance, diese Forderungen zu erfüllen. Ich kann es nicht. Bei anderen ist es so, dass Jesus Christus, er reicht mir seine Hilfe, seine Kraft dar und er liebt mich bedingungslos. Und jetzt möchte ich schauen, wie hat er es gern? Oh, jetzt schaue ich nach. Was gefällt ihm? Ich möchte so leben, wie er es sagt. Und er gibt mir die Kraft dazu. Er steht mir bei. Er nimmt meine Hände sozusagen und fährt mit seinen Händen in meine Hände wie Handschuhe hinein und arbeitet durch mich und mit mir. Das ist der andere Herr. Das ist, was Paulus hier sagt. Wir sind dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden, so sollen wir jetzt Sklavendienst tun, im Neuen, im Geist. Und der Geist ist die Kraft. Der Geist ist der Geist Christi. Werden wir nachher lesen im Kapitel 8. Dieser Geist ist niemand anderer als der Geist Christi. Und im Geist Christi dienen wir jetzt. In dieser neuen Verbindung, nicht in der alten Buchstaben, Gesetzesverbindung. Ja, ich denke, wir wollen hier abbrechen. Machen dann am Nachmittag Römer 7. Studiert Römer 7 gut durch. Schreibt euch die Fragen auf, die euch kommen beim Durchlesen und Durchstudieren. Es ist ein wichtiges Kapitel. Paulus möchte, es ist deshalb so wichtig, weil es ist die Vorbereitung für Kapitel 8. Wenn wir nicht klar sind, wenn uns nicht klar ist, dass aus uns nichts zu holen ist, werden wir wieder uns auf uns selber verlassen im Kampf gegen die Sünde. Aber es ist keine Chance, es ist nichts zu holen von uns. Das will er hier darstellen, will hier dann gezeigt werden. Gut, wollen wir noch dem Herrn danken gemeinsam. Vielleicht jemand uns leiten.